Boom, hat's vorhin gemacht auf meinem Handy. Kennt ihr das auch? Da kommt eine Nachricht rein und ihr denkt, ja, endlich ist der Damm gebrochen. Die englische Regierung meldet, dass quasi alle doppelt Geimpften jetzt ihre Immunfähigkeit für immer verloren haben und Artikel und hin und her und auf das, was wir alle eigentlich warten. Und dann keine 5 Minuten später, boom, der zweite Schlag, Falschmeldung. Oh Gott, ich hasse es wirklich so, wenn man hoch und runter geschoben wird die ganze Zeit. Das ist aber unsere Zeit. Und Leute, was soll ich sagen? Vor dem großen Jahresrückblick, die letzte Homeoffice-Sendung, da gucken wir mal, was sich heute wieder ereignet hat. Und tja, meine Jungs sitzen auf der anderen Seite der Leitung und ich sag euch viel Spaß, lehnt euch zurück, Cola, Chips, alles, was ihr so braucht. Und jetzt geht's los. So auf ein neues, die 180. Klatsch und es geht los. Grüßt euch.
Die 187. müsste das sein, oder?
Ja, stimmt, nicht 180. Irgendwo in den 80ern. Ich glaube sogar 188, wenn mich nicht alles
Du
täuscht.
hast recht, ich wollte es nicht aussprechen.
188. Oh, schon wieder schifflich.
188. Mensch, ey, Grüße auch von mir in die Runde und an alle da draußen. Das ist die letzte Sendung, die wir dieses Jahr hier, letzte normale Homeoffice-Sendung ist es, ja. Und
Gell.
nochmal die Frage an euch, wie viel haben wir denn dieses Jahr gemacht? Wisst ihr das? Homeoffice-Sendung
Wann
dieses
hat es
Jahr?
angefangen? Dann.
Es müssten um die 100 gewesen sein.
Ja, weil letztes
Circa, ja,
Jahr.
54 Wochen und im Grunde um zweimal haben wir mindestens gemacht.
Wir haben ja
Wir haben auch manchmal mehr gemacht, so.
erst im
Ferien hatten wir
März
auch keine.
angefangen letztes Jahr, deswegen können es letztes Jahr waren es weniger, 2020 haben wir weniger gemacht wie dieses Jahr.
Ich kann ja mal schnell gucken. Ich habe es tatsächlich nicht auf dem Schirm.
Ja, und noch eine kleine Info. Das wunderbare, tolle High-End-Mikro vom Herrn Höfer steht im Studio. Und was jetzt hier uns sein Signal gibt, klopf mal an die Kamera hin. Genau, das ist das Mikro in der Kamera drin. Also, der sitzt nicht hinter der Wand oder hinter einer Folie, sondern das ist einfach das kleine Mikro. Aber wir hören ihn zumindest. Also, das ist die Erklärung dafür. Und hast du es rausgefunden schon?
Jawohl, und zwar die 83 war letztes Jahr unsere Silvestersendung. Jetzt sind wir bei 100, also 105 Sendungen.
Okay,
Wow.
also pro Woche zwei und noch ein paar Specials, ja?
Hast du jetzt eigentlich nur die Homeoffice gezählt? Weil wir haben ja keine wirkliche Sendepause gehabt. Wir haben im Sommer auch durchgezogen, obwohl Vereinzelte von uns vielleicht auch mal 2 Wochen nicht da waren. Aber da haben wir dann als Alternativformat haben wir dann Gott und die Welt gemacht. Und die haben wir dann ein bisschen
Die
vorproduziert
habe ich
und
jetzt
dann aber euch
mitgezählt,
serviert.
ja.
Hast du die mitgezählt? Aber mittlerweile ist ja dann ein eigenes Format raus geworden, auch aus Gott und die Welt. Also so entstehen dann Dinge. Das ist einfach das Alternativprogramm, aber hey, das ist gut, das hat Potenzial, zack, das ist was Eigenes geworden.
Genau, wer sich dafür die Hintergründe interessiert, den verweise ich jetzt schon mal auf morgen Abend.
Right on.
Aber dazu später mehr.
Und es gibt einen, der hier immer da war, wie ein Fels in der Brandung. Nochmal, wäre es schwierig, weil von hier aus geht das Bild in die Welt, gell? Wenn ich in Urlaub fahre, ist halt doof. Ist aber auch irgendwie ein süßer Fluch, muss ich sagen. Ja? So verdammt auf immer und ewig.
Ja, das ist wie die Geschichte von dem Fährmann, ja, die kennst du doch, oder? Diese Sage so. Wenn du das Ruder vom Fährmann annimmst, ja, dann hast du die Verantwortung. Und dann musst du es so lange machen, bis du einen anderen Deppen findest, der sozusagen das Ruder
Ist
dem
das
das
der, der
übergeben
über
kannst.
den Fluss Styx fährt? Nee. Okay, nee. Da ist mir der Job hier lieber. Leute, was gibt's für Aufreger? Gibt es wieder, also das eine, was ich euch da gerade erzählt habe am Anfang, das war wirklich so eine Nachricht auf dem Handy, Studie oder Verlautbarung der Engländer, dass das jetzt hier, das klang so toll, das klang so geil, weißt du so, und dann auch noch ein Link dazu und hier und so weiter. Und ich habe es noch gar nicht ganz recherchiert gehabt, dann kam schon, Falschmeldung. Bäh. Zu früh gefreut, ja. Wie oft, wie so oft, denke ich mir dann immer, es ist die eine Nachricht, wodurch jetzt endlich die Leute dann aufwachen müssen und wo unstoppbar wird. Das muss viral gehen und so, aber Mittlerweile gibt es ja so viele Fakten und nichts geht viral, gar nichts. Also das ist so bitter. Ich bin auch noch innerlich so bei diesem erneuten Strike irgendwie so. Wollen wir das Geheimnis lüften, Frank?
Das ist ja kein Geheimnis. Du warst ja in München spazieren und hast den Professor, ist der
Professor Dr.
Professor?
Sönnigsen, Andreas Sönnigsen, genau.
Hast du getroffen und hast mit ihm ein längeres Interview
Wir
gemacht?
sind
So.
spazieren
In
gegangen.
Erinnerung, das war der, den hatten wir mal als Gast hier
Die Basis.
für
Von
wen
der
war das? Für
Basis.
die Basis, genau,
Genau,
ja.
genau. Wirklich
Genau, er hat ein
ganz.
Interview gemacht. Du hast es jetzt mit viel Aufwand und Liebe geschnitten und hochgeladen. Ja, und es war kaum hochgeladen. Zack, war's weg und ein Strike, erneuter Strike auf deinem Kanal. Und was ich besonders interessant fand, weil ich habe mich natürlich jetzt erstmal gefragt, was war denn jetzt schon wieder das Problem? Klar, medizinische Fehlinformation war dann wieder die Begründung. Aber was mich fasziniert hat, ist, das Video geht wie lange, Robert? 40 Minuten?
45 Minuten knapp.
45 Minuten. Und das Video war noch keine 45 Minuten hochgeladen, als es bereits gesperrt und gestrikt wurde. Und das ist ja. Also offensichtlicher geht es ja nicht mehr, als dass man dadurch weiß, dass das ja gar keiner mehr manuell macht. Ja? Sondern die Videos werden sprachanalysiert und dann entscheidet eine künstliche Intelligenz darüber, ob das jetzt ein Strike wird oder nicht. Und das finde ich eigentlich, naja, ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Richtig fühlt sich jedenfalls nicht an.
Das ist eine digitale Bücherverbrennung, der digitale Scheiterhaufen, der da immer so lodert. Es kann aber auch sein, dass der Titel oder der Name von Professor Sönnigsen natürlich das auch getriggert hat. Weil ich
Du
habe
hast
es.
das Spaziergang mit Professor
Ein
Sönnigsen genannt. Der
Spaziergang in
Spaziergang,
München.
das war der Trigger.
Spaziergang, Sönnigsen.
Spaziergang,
Mehr Kombination gar nicht, ja.
Querdenker. Schlecht, schlecht, ja.
Autobahn.
Ja, geht gar nicht, weißt du
Die Worte
so.
auf einmal, das so.
Aha, ja.
Aber hey, weißt du, was mich halt mit am meisten nervt, ist, dass wir einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie das wirklich bei YouTube läuft. Jetzt sitzen wir hier, weißt du, so dein Video, deine Arbeiter, die sitzt raus. Und du musst dir, es liegt an dir zu überlegen, warum ist das so? Weißt du, wir wissen einfach nichts. Wir wissen nicht, wie dort entschieden wird. Wir wissen nicht, welche Leute das machen. Wir wissen nicht, wie die Mechanismen sind. Wir müssen drüber spekulieren, inwieweit da eine KI oder automatische Verfahren dort laufen. Allein, dass wir es nicht wissen, das ist irgendwie so bezeichnend, finde ich, für unsere Gesellschaft. Weißt du, früher, so vor der IT-Branche, bevor IT in unserer Welt so dominant geworden ist, ey, da gab es irgendeine Fabrik, weißt du, da wurden Autos gebaut und du wusstest aber, wie das da drin aussieht. Da gab es Dokumentationen oder da gab es Tag der offenen Tür, da konntest du dir das anschauen und so weiter. Im Grunde genommen wusstest du so, was in diesen Fabrikhallen passiert. Hier in diesem IT-Bereich wissen wir nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wer, wie und mit welchen Mitteln dort entschieden wird. Das gilt bei so Sachen wie YouTube, da ist es schon ärgerlich. Gibt noch andere Bereiche innerhalb des IT-Sektors, wo es vielleicht noch ernster ist, dass wir einfach überhaupt nicht wissen, wie und was man dort überhaupt macht. Ja. So intransparent ist das. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dieser Idee Internet, wo die Idee war, so Daten offen machen, Daten austauschen. Aber die mächtigen Player im Internet sind extrem intransparent.
Gut. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, das Label bei YouTube gesperrt macht natürlich neugierig und deswegen gibt es das volle Interview jetzt natürlich auf nuflix.de zu sehen. Ja.
Ja. Und Swiss Transfer hat es noch nicht gesperrt, weil die Übertragung gerade eben erfolgreich abgeschlossen wurde. Also es liegt jetzt schon bei dir, ne, das Ganze.
Genau. Also kann man jetzt schon ansehen, auch auf der Webseite, weil mittlerweile habe ich es natürlich hochgeladen und zur Verfügung gestellt.
Bevor euch die Finger wund schreibt, ich bitte die geringe Bildauflösung zu entschuldigen. Die Kamera war falsch eingestellt und hat nur ein SD-Bild generiert. Und ich habe noch überlegt, ob wir es weglassen. Aber das war halt so ein tolles Gespräch auch. Wir waren an einem eiskalten Tag mittags unterwegs in einem Wald im Süden von München. Die Sonne hat gescheint. Es war strahlend blauer Himmel. Es war wirklich knackekalt. Und das war so, die Stimmung war so gut, das Licht, weißt du, nach wochenlangen grauen Tagen sind wir da in so einer verfrorenen, so eine eingefrorene Winterlandschaft durchgelaufen. Ein bisschen wenig Schnee, aber trotzdem, es war wirklich schön. Und das hat uns auch irgendwie animiert, da große Gedanken zu schmieden. Deswegen gibt es das trotzdem. Ihr könnt es euch ja anhören und dann, wer Brillen trägt, nehme die Brille ab und dann ist es wieder scharf. Ja, also dann passt es wieder. Dann sieht es wieder gut aus. Ja, aber mich käst es echt an, Mich nervt es so, dass das dann auch die Begründung, ja, medizinische Fehlinformation, alles, was das Narrativ in Frage stellt, wird einfach abgeschnitten, ohne Diskussion. Es gibt kein Wenn und Aber mehr. Science is settled. Weißt du so, wir haben diesen wissenschaftlichen Konsens haben wir schon so lange verlassen. Es gibt kein Peer Review mehr, es gibt keine Debatte mehr. Wir sind auf dem Rückweg ins Mittelalter. Wie nennen sich diese Zeiten? Mir fällt es nicht ein, wenn von oben herab angeordnet wird, dann also nicht die Wahrhaftigkeit obsiegt, sondern ist nicht der Feudalismus, fix, fällt mir jetzt nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Wenn es halt von oben herab angeordnet wird, ja, vom Himmel herabgespuckt sozusagen. Vogel friss oder stirb. Und das geht mir so auf den Senkel, wirklich. Ich dachte eigentlich, wir sind viel, viel weiter gekommen und haben endlich was erreicht und so. Und es ist genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Also das gerade die ganzen gesellschaftlichen Debatten, die wir jetzt haben, also okay.
Ja, das ist völlig richtig, aber das ist, was diese Krise offenbart. Sie offenbart wirklich diese grundlegenden Weltbilder. In der Krise so, da zeigt sich, was der Mensch wirklich glaubt. Und tatsächlich, so viele Menschen sind halt voll, ja, jetzt schmeiße ich auch so ein Wort rein, ich weiß nicht, das glaube ich nicht das, was du gemeint hast, aber geht in die ähnliche Richtung. Viele Menschen sind halt paternalistisch. Also Pater, der Vater, die möchten halt einen Staat haben, der wie so ein Papa ist. Am besten wie so heute so Helikoptereltern, weißt du, die sich um alles kümmern, aber ey, ich mag das halt nicht haben. Andere möchten aber genauso einen Staat haben, ja. Aber ich möchte selber über die meisten Dinge entscheiden und den Staat so auf die wenige grundlegende Dinge irgendwie reduziert sehen. Aber andere und offensichtlich viele möchten echt, dass der Staat sich um alles kümmert, alles regelt, für alles aber auch die Verantwortung übernimmt. Aber hey, das ist das alte Ding. Verantwortung bedeutet immer auch Freiheit. Freiheit kannst du nur haben, wenn du die Verantwortung übernimmst. Aber wenn du keine Verantwortung hast, hast du auch keine Freiheit. Also das ist halt, warum so grundlegend warum diese Debatten so tief gehen, weil da tatsächlich die Fundamente von deinen Weltbildern und Glaubenssätzen, die von den Menschen, die stehen auf dem Spiel.
Ich habe das Wort gefunden, das mir nicht eingefallen ist, Absolutismus, das habe ich gemeint. Und die Definition davon ist, mit Absolutismus wird eine Herrschaftsform in Monarchien bezeichnet, die von der Regierung eines aus eigener Machtvollkommenheit handelnden Herrschers ohne wesentliche politische Mitentscheidung ständischer oder demokratischer Institutionen bestimmt ist. Also einer von oben gibt an, der Rest läuft nach. Oder hat
L'État, c'est moi.
Genau,
Ludwig XIV.
Genau, das war da also kommt
der
größte
Absolutist. Deswegen freut mich, dass weil du weißt ja, ich bin auch der Verteidiger des Mittelalters. Im Mittelalter gab es keinen Absolutismus, aber das gab es so eben so mit hier in Frankreich beispielsweise eben, das ist das Hauptbeispiel, das ist halt ein 18. Jahrhundert. Mittelalter gab es das gar nicht, weil tatsächlich im Mittelalter war die Macht viel mehr verteilt. Es gab freie Städte, die haben ihr ganz eigenes Ding gemacht. Es gab vielleicht so einen Kaiser oder sowas, aber boah, es gab ganz viele verschiedene Grade von Verwaltungen und so weiter. Da war das viel dezentraler. Der Kaiser war gar nicht so stark. Kommt auch darauf an, stark und weniger stark. Aber hey, das führt uns jetzt weg
hier. Sehr interessant, dass hier drin steht, was sind denn die Merkmale des Absolutismus? Und diese sind das stehende Heer, die Justiz und Polizei, eine Verwaltung mit dem König an der Spitze, die Bindung des Adels an den Hof, die Staatskirche sowie der Merkelismus, nein, hier steht Merkantilismus, eine Wirtschaftspolitik, die charakteristisch für den Absolutismus und die streng auf das Wohl der Finanzen ausgerichtet ist. Also jetzt übersetze ich nochmal, das stehende Heer haben wir, Justiz und Polizei, alles mehr oder weniger jetzt gerade auf Linie gebracht, eine Verwaltung mit dem König an der Spitze, naja, wenn wir jetzt die Ursula anschauen, in EU würde eigentlich auch passen, die Bindung des Adels an den Hof, naja, das ganze politische Personal ist eigentlich auch daran interessiert, dass von da oben weiterhin das Füllhorn schön Golddukaten ausspuckt. Und die Staatskirche haben wir auch auf Linie getrimmt. Na, der Papst hat ja auch die Impfung als einen Akt Gottes definiert. Oder Jesus würde sich impfen lassen. Solche Geschichten habe ich gelesen. Ja, und die Wirtschaftspolitik, die eben streng an das Wohl der Finanzen ausgerichtet ist. Wenn ich das jetzt mit gar nicht viel Fantasie so ein bisschen deute, dann bin ich heute wieder im Absolutismus angekommen. Mit anderen Rahmenbedingungen drumherum. Ja?
Don't go there. Weil, hey, ich meine, allein sowas wie Adel ist.
Wir haben keinen Adel in dem Sinn, aber.
Dass dein Sohn das dann auch ist, in derselben Position, und dein Enkel wird in derselben Position sein.
Ja, aber das machen doch die Oligarchen. Die Oligarchen haben doch
ja,
auch.
Aber sicher nicht die, in der Politik ist das sicher nicht so. Obwohl es da auch natürlich, es gibt politische.
Nein, Familie, natürlich
klar,
nicht.
Ich kenne die, sie hatten sogar mehrere Leute im Rennen, ja, klar. Aber das sind keine vererbbaren Sachen.
Nein, das nicht.
Adel und Absolutismus ganz anders heute.
Aber du weißt, was ich meine. Das Bild von der extremen Herrschaft des Geldes und dass dem alles untergeordnet wird. Und also kann man ja mal zur Diskussion anregen hier. Das war jetzt auch nur so ein Gehirnfurz. Aber trotzdem, mich käst halt einfach an. Mein Lieblingswort gerade, mich käst's an.
Was, glaube ich, gleich ist, ist, dass viele sich im Volk halt genauso machtlos finden. Das ist wahrscheinlich ähnlich. Nach dem Absolutismus kam die Französische Revolution. Ja, weil da war es auch einfach auch so, dass so viele, und gut, da kann man auch lange diskutieren, Französische Revolution, weißt du, wer hat die ausgelöst? War das wirklich die Mehrheit im Volk? Ey, das sind natürlich schwierige Fragen. Aber grundsätzlich ist halt so, gewesen, Absolutismus, viele Leute im Volk waren unzufrieden. Und das ist natürlich vergleichbar mit heute. Also dieses Gefühl, die Entscheidungen, die dein Leben beeinflussen, werden von Leuten gefällt, die nicht unbedingt dein Bestes im Sinne haben. Ja. Manche Leute glauben das, das ist wieder dieses Paternalismus, ich glaube, der Staat ist ein guter Vater und dann wird das schon so gut machen. So, da hängen ganz viele Leute drin. Aber viele Menschen sind natürlich unzufrieden so. Und das ist vielleicht die ähnliche Situation wie damals.
Ja, ich finde auch in dieser Definition kann man ziemlich viel aus den heutigen Zeiten im Prinzip herauslesen. Aber war es denn vorher eigentlich anders? Ich meine, nach dieser Definition haben wir schon immer im Absolutismus gelebt, oder?
Nee, also weil vorher gab es eben, wie ich ja vorhin schon gemeint habe, im Mittelalter war das viel mehr aufgeteilt. Ja.
Ich meine jetzt vorher.
Also Absolutismus heißt ja, dass da ein Etat, c'est moi, da ist ein Typ und der ist der Big Boss für alles.
Ich meine jetzt nicht im Mittelalter, sondern jetzt die letzten Jahrzehnte. Nicht ist doch eine moderne Form von Absolutismus im Grunde genommen. Zumindest nach diesen Definitionen, die Robert vorgelesen hat.
Nee, ich glaube ja wirklich, ganz ehrlich, wir kommen hier auf ganz dünnes Eis von der Argumentation her. Weil ich meine, unsere Gesellschaft, auch so wie es die letzten Jahrzehnte war, ist keineswegs mit Absolutismus zu vergleichen. Absolutismus auch eng, ist ein historischer Begriff auch. Weißt? Also auch DDR ist kein Absolutismus gewesen oder sowas. Also, man würde noch nicht mal den NS-Staat einen Absolutismus-Staat nennen. Das ist so ein historischer Begriff, der gilt halt für eine gewisse Epoche ganz gut.
Aha, okay,
also was wir uns eher wieder sicher bewegen, ist halt, wer fällt Entscheidungen? Und da ändern sich halt schon Dinge. Ich meine, jetzt heute war es zum Beispiel so, ich bin in den Supermarkt gegangen und meine Frau hat zu mir gesagt, hey, wir brauchen ab heute so diese OP-Masken. So. Ich wusste das gar nicht. Das ist eine Entscheidung, weißt du, die auf einmal für mich gefällt wird. Du musst jetzt das machen. So. Das ist, wo ich mich dann hilflos fühle. Wieso mag das nicht? Kriege ich kaum Luft mit dem Ding. Ich habe so ein Ding nicht aufgehabt. Ich habe auch keine. Und die gute Nachricht ist, dass es dann doch keinen interessiert hat. Und ich bin mit meiner alten Maske durchgekommen. Und jetzt, wo ich es ausspreche, ist es auch wieder so ein Beispiel dafür, wie, weißt du, wir müssen vorsichtig sein, uns nicht an solchen Dingen zu erfreuen, weil fast habe ich den Impuls, haha, ich freue mich, ich bin mit meiner alten Maske durchgekommen. Aber verdammt nochmal, wie grotesk ist das überhaupt, weißt du? Also so eine Story halt, aber ja, sowas heute. Also,
an mir ist es auch vorbeigegangen. Ich war auch plötzlich im Supermarkt der Einzige ohne FFP2-Maske übrigens. Ich hatte nur eine OP-Maske. Ja. Aber alles super, ja, da wirst du in meinen Breitengraden nicht schief angeguckt. Für mich aktuell ist sehr interessant, ich verfolge so ein bisschen, wie geht das jetzt hier weiter mit dem Reitschuster, der ist ja aus der Bundespressekonferenz geflogen, der Hendrik M. Broder, der hatte ja einen Antrag gestellt, der wurde nicht aufgenommen und auch den seinen YouTube-Kanal, ja, ach gut, wurde gelöscht. Und da hat der CDF-Moderator oder CDF-Mann Peter Hane, der hat da sich mal dazu geäußert und hat eigentlich gesagt, also er hat auch den Faschismusvergleich bemüht, ja, also ich zitiere ihn mal, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ein prominenter Jude in Deutschland Opfer des rot-grün-schwarzen Faschismus wird. Das ist ja Faschismus, was wir jetzt erleben. Ne? Und sowas von so jemanden. Und die Frage ist halt, okay, es sind Worte, darüber kann man natürlich immer streiten, ja, inwiefern man die jetzt bemüht als Vergleich und so weiter und so fort. Aber es mehren sich ja diese Vergleiche und immer mehr Leute fühlen sich eben an frühere Zeiten erinnert. Ja? Viele vergleichen es mit der DDR, mit 89, viele gehen noch ein paar Jahrzehnte weiter zurück. Aber alleine, dass jetzt auch aus dem Mainstream immer mehr Kritiker sich zu Wort melden, die dann natürlich auch nichts mehr zu sagen haben im Mainstream, ja. Die kommen dann halt ins Internet oder wie auch immer. Das zeigt ja eigentlich, wo das hingeht. Und es hört ja nicht auf. Es wird ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja. Diese Salamitaktik, da wird halt jeden Tag eine neue Scheibe abgeschnitten und draufgelegt. Und die Frage ist für mich, wird das ein Ende finden? Weil mittlerweile glaube ich, dass es vielen Menschen tatsächlich klar ist, dass eben die da oben nicht wirklich wissen, was sie tun, sondern sie agieren halt. Ja, jetzt haben wir einen Lauterbach, endlich. Aber da ist ja jemand, dem sein Ego offensichtlich auch viel wichtiger ist als dieses Amt. Ja, das merkt man ja von der ersten Sekunde an, alleine schon dieser ganze Rummel um die Person. Ja, das tut ja der ganzen Sache nicht gut. Und trotzdem geschieht es vor unser aller Augen und wir lassen es zu. Und die Demokratie kann ich hier nicht erkennen, weil den Lauterbach nur deswegen viele wollen, weil unsere Medien, die alles andere als das sind, was sie vorgeben zu sein, dafür gesorgt haben, dass es eben eine Mehrheit gibt, ja, zumindest in den Umfragen, die dann eben dieses und jenes befürworten. Und das wird immer als Argument in der Politik vorgehalten. Ja, wir setzen ja nur den Mehrheitswillen um. Ja. Aber was ist denn der Mehrheitswille? Ich kann das schon lange nicht mehr glauben, dass das tatsächlich der Mehrheitswille ist, was uns als Mehrheitswille verkauft wird. Weil meine persönliche Empfindung, damit soll man ja nie argumentieren, ja, aber meine persönliche Empfindung ist eben, wie was die Mehrheit. Ja, okay, es gibt womöglich die Situation, wo du im Supermarkt schief angeguckt hast. Aber das ist doch nicht die Mehrheit. Aber okay, ich wohne auch nicht in Hamburg oder in Bayern. Vielleicht trügt tatsächlich
Das ist
dieses
das
Bild,
Ding.
ja.
Aber wir hatten doch
Aber
erst Wahlen, Frank. Dieses Jahr, vor ein paar Wochen waren erst Wahlen. Und du hast wahrscheinlich auch gewählt. Wir haben davor auch darüber gesprochen. Sachsen hat gewählt. Du kannst auch anschauen, wie Sachsen gewählt hat. Und du kannst dir anschauen, wie Deutschland gewählt hat. Und ey, also wenn man jetzt nicht glaubt, dass da massiv im großen Wahlbetrug im Spiel ist, was du nicht glaubst, hast du auch schon so gesagt, ey, dann müssen wir akzeptieren, diese Regierung ist demokratisch legitimiert. Aber in der Tat, die Frage ist, und das habe ich auch schon so oft reingeschmissen, auch schon vor Corona, wenn wirklich Krisenzeiten anstehen, ist dann Demokratie das ideale System? Und ich habe auch schon mal in irgendeiner Sendung darauf verwiesen, auf Platon, ja, da sind wir schon bei den Griechen, so, da ging es wirklich, die haben diese ganzen Begriffe erfunden. Demokratie ist ein griechischer Begriff. Die haben diese frühen Staatstheorien erfunden. Und gerade Platon, der hat da in Staatstheorien, all diese Möglichkeiten, die es da gibt, hat er beschrieben und die Vor- und Nachteile, Tyrannis und so, weißt du, all diese Sachen. Und Demokratie, das hat er als sehr kritisch gesehen, weil er hat gesagt, auf Demokratie folgt automatisch, und so wie er den Menschen verstanden hat, vor 200.000 Jahren, auf Demokratie folgt automatisch irgendein Populist, eine Art populistische Strömung und so. Und am Ende führt die Demokratie zu Tyrannis. So, das hat er damals schon gesagt. Deswegen hat er Demokratie ja abgelehnt. Diese grundsätzliche Kritik, da müssen wir uns tatsächlich drüber Gedanken machen. So. Ohne jetzt hier gleich, dass jetzt irgendeine Panik kommt, ah, der ist undemokratisch. Nein, aber ich habe auch schon mal intensiver darüber gesprochen, über Republik, was das bedeutet. Weißt du, wo einfach eine Verfassung ist und grundsätzliche Gesetze, Regeln gelten und der Staat nur dafür da ist, diese Freiheit der Menschen zu schützen. So. Das ist der republikanische Gedanke. Aber jetzt sind wir in einer Zeit, wo immer mehr es in Kollektivismus reingeht. Und Demokratie ist Kollektivismus. Und auch schon vor Corona habe ich auch schon mal hier anlässlich von dem Habeck, der da im Wahlkampf war, vor 2 oder 3 Jahren, war der in Chemnitz im Wahlkampf. Und damals war so sein Slogan: mehr Demokratie wagen. Und das meint er auch ehrlich. Ich will ihn gar nicht bashen. So. Ich mag den irgendwo so rein. So menschlich ist mir der nicht unsympathisch. So. Aber aus meiner Sicht ist es einfach nicht durchdacht, weil was heißt mehr Demokratie wagen? So. Und da kommen wir eben diesen Kollektivismus. Und das war vor 3 Jahren und jetzt erleben wir das genau. Das ist, was das Problem ist. Wir müssen tatsächlich grundsätzlich uns fragen, ob Demokratie, diese Hashtag Wir sind mehr Geschichten, ob die in Zeiten von einer großen Krise. Und wir wissen noch nicht, wie weit die Krise geht und wie weit auch diese Spaltung geht, ob da Demokratie wirklich das Instrument ist, was funktioniert. Und das gilt nicht nur für Deutschland. Du kannst es schon seit Jahren beobachten, wie Demokratien in Krisen sehr unter Druck stehen. Und ich reg das auch nur als Frage an. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich ein besseres System direkt weiß, aber sollte man durchaus diskutieren. Ja.
Darf ich nochmal zurückspringen zu dem Peter Hane? Er ist nämlich nicht der Einzige, der in den letzten Tagen sich da kritisch geäußert hat. Ich habe zufällig auch diesen Ausschnitt, ich weiß nicht, wo der das gesagt hat, ich habe hier von Indubio, habe ich gerade eine Audiodatei. Habt ihr das gehört, was er genau gesagt hat im genauen Wortlaut?
Da war das auch unter anderem, wo er den Faschismusvergleich bemüht hat.
Wollen wir die Minute mal zeigen?
Wenn das nur eine Minute geht.
Ja, klar. Okay, warte, ich spiele es mal schnell ein.
Ich habe es noch nicht ganz gehört.
Letzter Kontakt, den ich hatte, war ein Nachbar, Paul Sawalter, 87, der sagte, Herr Hane, was soll ich denn jetzt machen? Ich lebe alleine, 87 Jahre, höre jeden Tag bei Ihrem früheren Arbeitgeber, dass ich sofort sterbe, wenn ich mich nicht boostern lasse. Mein Arzt sagt mir, frühestens Mitte Januar ist ein Stoff da für mich. Was mache ich jetzt? Verstehen Sie, da sitzt ein alter, einsamer Mann, der darf zu Weihnachten keinen Besuch kriegen, weil irgendwelche Irren beschlossen haben, es dürfen nur zwei Leute kommen. Der hat keinerlei Kontakte mehr zu irgendwelchen Menschen, sitzt jetzt mit sich alleine und diesen Gedanken. Ich halte das für ein unglaubliches Verbrechen. Also neben der ganzen Lüge über die Wirkung von Maßnahmen ist für mich das Schlimmste, was wir aus unseren Kindern machen und was wir den alten Leuten antun. Das ist ein Verbrechen. Und ich kann nur hoffen, dass die Menschen auf die Straße gehen und sich einreihen in den Protest. Und wir wissen ja aus der wunderbaren Geschichte von 1989, Gebete, Kerzen und Lieder, das wirkt mehr als jedes Plakat.
Das war jetzt ein anderer Ausschnitt aus diesem Interview, aber das Interview, das Peter Hane da gegeben hat, das ist am 26.12. aufgezeichnet worden und zwar bei dem Podcast In Dubio, Folge 191, die Heidenangst der Christen. Wenn wir es schaffen, können wir den Link unten ranpacken, dann könnt ihr da drauf gucken. Das geht insgesamt knapp eine Stunde und da ist dann auch dieser Ausschnitt drin, wo er eben über diesen links-rot-grün-schwarzen Punkt, Punkt, Punkt gesprochen hat. Ja, also was mich wundert, ist wirklich, oder nicht wundert, sondern ich frage mich, wie jetzt der Mainstream auf Peter Hane reagiert, weil Peter Hane ist seit Jahrzehnten ein Gesicht im ZDF, der hat so diese Aura des netten, charmanten, gutbürgerlichen Journalisten und Fernsehmenschen oder so, dem würde man eigentlich nie etwas Extremistisches andichten. Und ich bin echt gespannt, wie sie den Spin jetzt da machen, wie sie ihn dann in irgendeine Ecke schieben wollen. Und das wundert mich. Bitte.
Das wäre ja eigentlich der Job von Klaus Kleber, oder?
Ja, das ist der nächste Stichpunkt. Jawohl, Klausi.
Der wird es nicht machen.
Der wird es nicht mehr machen, weil tatsächlich Klaus Kleber hat seinen letzten Arbeitstag gehabt. Wo habe ich denn das gefunden? Genau, und zwar habe ich gelesen, dass der Herr Kleber ein Interview gegeben hat, noch vor dem letzten Auftritt im Heute-Journal.
Das war ja in der Zeit, war das.
Genau, Interview. Mit der Zeit hat er gesprochen und ich zeige jetzt die Seite nicht, weil da so endlos viel Werbung drin ist, die ich nicht wegklicken kann. Aber ich lese da mal vor. Bei express.at habe ich das gefunden. Und zwar hat der deutsche Journalist und Moderator Klaus Kleber rechnet vor seiner letzten Sendung des Heute-Journals mit Journalisten ab. Dabei kritisiert er jene, die sich mit der Sache nie vertieft beschäftigt haben. Und das frage ich mich jetzt, was das ist. Das ist gar nicht so lang. Lest sich in einer Minute, kann ich das vorlesen. Klaus Kleber rechnet vor seiner letzten Sendung mit Journalisten ab. Kleber äußert dabei seine Sorgen über den Zustand von Teilen des deutschen Journalismus. Gegenüber der Zeit meinte der Moderator, was ich oft höre von Moderatoren, insbesondere im Hörfunk, lässt mir die Hutschnur hochgehen, mit welcher Selbstverständlichkeit da Urteile abgegeben werden von Leuten, die sich erkennbar mit der Sache nie vertieft beschäftigt haben, sagte er der Zeit. Laut Kleber sei die Ideologie für einen Journalisten immer der faulste Weg. Zitat, Ideologie vergiftet den Journalismus, betonte er. Hä? Okay, Moment, letzter Abschnitt.
Also erstmal, ja. Weil volle Zustimmung erstmal zu dem, was er gesagt hat. Ja, genau so ist es. Ja. Und ja, aber jetzt, der Kleber, wie was? Er ist ja der Prototyp dessen, was er beschrieben und kritisiert hat, oder?
Pass auf, letzter Abschnitt. Programmgestaltung sei ein Dorn im Auge. Dem Moderator sei die Programmgestaltung des ZDF und der Öffentlich-Rechtlichen ein Dorn im Auge. Vielleicht sollten wir uns im ZDF wieder konfrontative Formate trauen, sagte er. Die Absetzung des Programms Frontal sei zwar nachvollziehbar, jedoch ging dadurch etwas verloren. Bei dem Format haben sich ein linker und ein rechter Journalist hitzig diskutiert. Hitzige diskutiert, Schreibfehler. Selbst die Kommentare in Öffentlich-Rechtlichen sind oft eher Besinnungsaufsätze. What? meinte der ZDF-Mann, er sei der Meinung, dass dort der journalistische Konsens die Oberhand gewonnen habe. Habe ich mich jetzt gerade verlesen? Konsens. Hat er das echt gesagt? Das ist ja, hilft mir mal, das einzuordnen. Wenn ein transatlantisches Flaggschiff, der Schlachtkreuzer der NATO im ZDF sowas von sich gibt, was ist denn da passiert? So nach Motto, jetzt kann ich nichts mehr verlieren? Oder meint er überhaupt was ganz anderes?
Ich würde nur fragen, 9-11-Kleber? Hast du dich damit mal beschäftigt? Maidan-Kleber? Da warst du auch im Start. Hast du da mal wirklich die ganzen Filme angeguckt? So? Von deinen Kameraleuten? Von euren Kameraleuten? So? Hast du geguckt?
Das ist echt bizarr. Also... Das ist echt komisch, also das kann ich... Das kann
ja, es ist eigentlich ein Oberwitz, weil war er nicht auch irgendwie Chefredakteur vom Heute-Journal oder kritisiert er jetzt nur alle anderen Redaktionen, außer es hört Heute-Journal?
Ja, dort nein, er natürlich doch, als über. Auch das ZDF hat er doch kritisiert.
Ja, ja, aber das ZDF ist ja mehr als nur das Heute-Journal.
Das Krasse finde ich halt, weil ich meine, hey, für uns und unsere Community, unsere Zuschauer da draußen, Klaus Kleber, weil der ja auch jahrzehntelang schon so ein Talking Head ist, so ein Gesicht für Mainstream-Fernsehen, ZDF. Für uns ist er jahrzehntelang ein Disinformationer, ein Nicht-Nachdenker, ein Nicht-Tiefschauer, ein Systemling, jemand, der so seinem kleinen Hamsterrad sich bewegt.
Espen-Institut.
So sehen wir, genau, auch diese Espen-Institut, Atlantikbrücke hat der Robert gesagt, all diese Dinge so. Ey, das wissen wir alle schon so lange, wenn wir an Klaus Kleber denken. Der ist so fast schon eine Ikone eben, so der Prototyp von dieser Art Journalist. Das Krasse, finde ich. Also für uns, aus unserer Sicht, weißt du, ist der schon ganz, ganz weit irgendwo extrem in einer Richtung. Wenn jetzt aber der aus seiner Position die neue Generation von Journalisten wahrnimmt und die neuen Standards von selbst so Formaten wie dem Heute-Journal nimmt und er sagt, die sind aber ganz schön schlecht, dann ist es aus unserer Sicht sozusagen von einer extremen Position nochmal einen Schritt weiter extrem. Das ist der Zustand, wo wir heute stehen. Und das ist eigentlich dann, zeigt, wie grotesk das ist.
Oder
wenn der Kleber sich darüber beschwert, über die journalistischen Standards, hot damn, ey, wie tief müssen die da sein?
Na, oder er ist halt einfach wirklich so ein Opportunist gewesen, der eben bis zum Karriereende gewartet hat, bis er halt einfach mal die Wahrheit sagt zum ersten Mal.
Na, wenn das der Anspruch ist mit der Wahrheit, dann werden wir sehen. Dann hätte er ja noch einiges zu erzählen. Vielleicht schreibt er mal ein Buch und erzählt mal ein bisschen. Weil
das kommt jetzt vor. Ist
ja, nur so, ja, die Standards sind nicht so gut. Fuck, man soll ja mal schreiben, wie das damals gelaufen ist.
Ich überlege gerade, ob ich das wirklich machen würde, wenn der plötzlich die Seiten wechselt und dann sagt, Jungs, ich muss jetzt hier mal vom Leder ziehen. Ich frage mich, ob ich mit dem überhaupt reden würde.
Aber auf jeden Fall.
Ja, ich weiß, natürlich, aber gleichzeitig sträubt es mich innerlich, weil der so oft Gift und Galle ausgeschüttet hat über all die Menschen, die eigenständig denken.
Dann würden wir Thomas das überlassen.
Hey, und vielleicht würde der Kleber auch hier so einen Ausweis rausziehen und sagen, ey, ich bin hier ein U-Boot, ich bin schon in den 90er Jahren Mitglied der Jan van Helsing Gesellschaft gewesen, weißt du, ich bin immer eingetaucht in dieses Ding hier, Leute. Das heißt nur gemacht, um euch jetzt die nächsten Jahre mit Infos zu füttern. Hey,
ja, Jan van Helsing Gesellschaft, sehr gut.
Der Jan van Helsing Gesellschaft. Ja, aber noch jemand hat sich ziemlich kritisch geäußert, nämlich ehemalige Familienministerin war sie, glaube ich, Christina Schröder. Die ist in letzter Zeit immer wieder mal aufgefallen mit doch dem ein oder anderen kritischen Text. Und jetzt hat sie bei der Bild-Zeitung im Fernsehen ein Interview gegeben. Ich will das jetzt gar nicht weiter zitieren oder einblenden, sondern nur die eine Zeile ist wichtig. RKI-Präsident Lothar Wieler wäre bei mir nicht mehr Behördenchef. Das ist das, was sie so als Kernaussage in diesem 8-Minuten-Video bei der Bild auch mal kurz gegeben hat, so nach dem Motto, der gehört schon lange weg. Und das sagt eine ehemalige Ministerin. Da habe ich mir auch gedacht, so hoppla. Also, werden die jetzt langsam wach? Oder haben sie die Schnauze voll?
Ja, hat sie es denn begründet?
Ich habe es nicht ganz angeschaut, ich sehe nur...
Wahrscheinlich ist die Begründung, weil er zu lasch ist, weil er zu wenig Maßnahmen, weil er sich nicht durchsetzt und die Pandemie noch nicht im Griff hat und so weiter. Weil das mit den Impfungen so langsam geht und so weiter. Hat zwar nichts mit ihm zu tun, aber...
Nein, das glaube ich jetzt nicht. Die ist eher kritisch.
Aber das hast du ganz oft so, weißt du, da wird irgendwie vernünftige Kritik geäußert, die völlig berechtigt ist und als Grund für diese Kritik kommt dann aber irgendwie totaler Schwachsinn. mit der Forderung dann noch mehr Schwachsinn. In dieser Richtung geht das dann ganz oft.
Ich gucke gerade hier mein Daily News-Kalender auf Telegram an, also die gespeicherte Fraktion der letzten Tage. Wisst ihr, wer gerade eben auch noch gestorben ist? Der Bruder von Diego Maradona. Der hat mit 52 die große Reise angetreten. Noch herrscht Unklarheit über die Todesursache, nur mal so nebenbei. Und es gibt ein ziemlich krasses Video aus dem arabischen Raum. Ein Fußballer ist da auch mal wieder beim Aufwärmen. Ja, hat es nicht geschafft. Und es gibt, ich will es jetzt auch nicht einspielen, sondern das geht in diese Richtung. Ein junger Mann steht auf dem Fußballplatz, er wärmt sich auf, plötzlich hat er Herzschmerzen, er geht zur Kabine, Schnitt. Und die nächsten Bilder, die man sieht, sind heulende Männer, die auf dem Platz knien und getröstet werden von anderen Männern. Der Schiedsrichter, der sich die Tränen wegwischt, die Kollegen, die Fußballspieler, die im Gang stehen und alle das T-Shirt über den Kopf ziehen oder so, der ist vor deren Augen einfach, zack, in der Kabine zusammengebrochen, Exitus mit 24. Und da muss ich dann echt sagen, wir hatten das Thema auch schon oft. Und es passiert jede Woche immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich kann noch immer nicht nachvollziehen, warum man einfach so tut, als wäre das jetzt einfach ganz normal. Als hätten schon immer Fußballer so viele Herzinfarkte gehabt und würden einfach tot umfallen. Der Klimawandel wird jetzt als Grund angeführt. Und wie nennt sich das? Post-Pandemic Stress Disorder. Hey, da platzt mir die Hutschnur, wenn ich
Bei den Fußballern wird das als Grund angeführt,
für alles, für alles. Für
ja. Ja, aber das
Myokarditis.
machen manche Leute, aber ich meine, Ärzte werden das nicht als Grund sehen. Ich weiß, ich habe schon von dem Ding gehört, ja, manche haben schon Klima, so wie du Rücken hast, so, ich habe Klima heute. Ja.
Und Pfizer hat jetzt eine Firma gekauft, die Herztabletten herstellt. Gleich mal so in Zukunft das nächste gewinnbringende Geschäft ins Geschäft
Ist
investiert.
eine Goldgrube.
Ja. Es ist.
Aber hey, ich wollte noch mal auch noch mal da zurückkommen auf dass du gesagt hast, Robert, da hat man nicht das Gefühl, dass es jetzt mehr und mehr Leute sagen, die irgendwie das kritisch beobachten, die mehr und mehr auch aus dem Mainstream, mehr und mehr Leute, die sich da fragen, hey, was läuft eigentlich, wohin gehen wir, wie ist eigentlich die Gesamtstrategie? Und ich habe ja wirklich die Hoffnung, dass das passiert, dass irgendwie die Menschen, dass doch genügend Menschen, auch Menschen in den Entscheiderpositionen, die Vernunft sich erinnern und einfach erkennen, hey, diese Impfstrategie, wo führt die uns hin? Ist die wirklich das geeignete Mittel? Und dazu hier schmeiße ich mal eine kleine Kurznachricht rein. Und diese Nachricht gilt nur für Bewohner von Schleswig-Holstein oder mit dauerhaften gewöhnlichen Aufenthalten in Schleswig-Holstein. Eine Nachricht aus Schleswig-Holstein, Diskothek Joy. Da haben jetzt sich, aber wurde ein einziger Gast wurde mit Omikron getestet. Und daraufhin müssen jetzt 800 Besucher müssen in Quarantäne. Und es war eine reine 2G-Veranstaltung. Und ich meine, hey, wie ist das, die Leute, die dort hingegangen sind, die haben sich an alle Regeln gehalten, die haben sich schön hier geimpft, alles. Und 800 Leute müssen jetzt in Quarantäne. Egal, ob du gesund bist oder nicht, ob du irgendwelche Symptome hast oder nicht. 800 Leute in Quarantäne, weil eine Person. Auch die weiß man nicht, ob die krank ist oder so, aber weil die infiziert ist mit Omikron. Und ich meine, hey, das sind einfach so Nachrichten, das ist nur so ein kleines Ding und nicht die erste. 2G, diese Hoffnung darauf, dass das funktioniert, das gescheitert. Ja.
Naja, nee, weiß ich nicht. Weiß ist ja nichts passiert. Dort ist ja
Naja,
nichts
aber
passiert. Also ich.
800 Leute sind in Quarantäne, so
Ja,
gab's
gut, okay, das ist passiert, aber das ist
wie
ja
werden die, aber
Politik und
wir
ich kann
reden
ja
ja über
nicht.
diesen Prozess, dass Menschen gezwungen werden, durch einen Realitätscheck aufgemacht. Aufzuwachen. Was ist denn, wenn du zu diesen 800 Leuten gehörst? Und du bist
Ja,
bei,
gut.
ich meine, selbstständig in deinem Business, bist du wieder 2 Wochen in Quarantäne, so, ey,
Dann bist du
was
das
ist?
Opfer dieser Politik, aber ganz sicher nicht die Opfer von irgendeinem Virus.
Ja, das sage ich doch gar nicht. Ich sage doch, dass die Leute, wir reden doch darüber, dass hoffentlich mehr und mehr Leute verstehen, dass diese Impfstrategie, auf die unsere Gesellschaft und eigentlich die ganze materialistisch-westliche Welt gesetzt hat, dass die halt so nicht funktioniert. Dass wir einen anderen Weg finden müssen, mit Corona umzugehen, egal wie wir das denn einschätzen. Das ist auch dann auch jedem seine eigene Sache. Aber die Impfstrategie scheitert. Und das ist, was mehr und mehr Leute doch sehen müssen, wie wenn du jetzt auf so eine 2G-Veranstaltung gehst, danach trotzdem wieder in Quarantäne bist, wozu hast du dich dann impfen lassen? Was hat das geholfen so? Wenn mit Omikron wieder alles von vorne anfängt.
Nee, tut's ja eben nicht.
Hase und Igel rennen. Klar tut es wieder.
Nee, tut's nicht, weil bis jetzt gibt es ja überhaupt gar keinen Grund, irgendwie davon auszugehen, dass Omikron irgendein Problem ist.
Ja, aber so wird es ja gehandhabt. Also die Leute müssen jetzt in Quarantäne. Das ist ja die realistische Sache.
Ja, aber das hat ja
Egal, wie
nicht.
wir das bewerten, das spielt ja keine Rolle so. Ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, aber der Quarantänebescheid, der gilt ja, der ist rechtlich bindend.
Ja, aber es muss ja irgendwo noch wenigstens im Ansatz irgendeinen Grund dafür geben, ja. Wenn jetzt die Omikron-Welle kommt, dann ich weiß, ich habe schon vor einem Jahr ungefähr, habe ich gesagt, ja, Ostern ist vorbei. Und war es ja eigentlich im Grunde auch. Aber das Problem an dieser ganzen Sache ist, dass wir dem so ausgeliefert sind, weil wir ja nie wissen, wann lassen die womöglich den nächsten Scheiß auf die Welt los. Ja, wann immer es gebraucht wird, kann man das ja theoretisch machen. Ja, damit sage ich ja noch nicht so, dass sie das gemacht haben oder vorhaben. Aber alleine in der Theorie, dass es machbar ist, ich meine, dafür waren ja diese Gain-of-Function-Forschungen im Wuhan-Labor da. Ja, dass man rein theoretisch überhaupt solche Möglichkeiten hat. Und jetzt sieht es auch noch immer mehr danach aus, dass wir genau das jetzt im Moment erleben. Aber wenn wir jetzt Omikron angucken, das ist ja jetzt kein Killer, ne? Also das kann man ja definitiv sagen, dass es das nicht ist. Und wenn es infektiöser ist, deutet das ja noch mehr darauf hin, weil das ja die Strategie, ja, von jedem Virus ist, dahingehend zu mutieren. Ja, infektiöser, aber weniger letal. Also infektiöser heißt nicht unbedingt gefährlicher, ganz im Gegenteil.
Keine Frage,
Und wenn
da sind wir uns
unser
ja alle einig, das gilt ja von Anfang an so. Das Ding ist halt, wie wird reagiert? Und wir reden ja über den ganzen Druck, der auch lastet, Impfpflicht und so weiter. Wenn die Leute checken, dass Impfen Corona nicht aufhält, sondern dass es eben auf natürliche Art und Weise dann irgendwann schwächer wird, beziehungsweise wir werden stärker, wie auch immer so. Entscheidend ist doch jetzt, dass wir aus diesem Impfdruck rauskommen. Und solche Sachen, die helfen uns. Genauso wie hier im Sport, im US-Sport, wo ich es letztens schon gesagt habe, weißt du, wo so viele Spitzenathleten betroffen sind. Die wenigsten von denen sind krank. Aber die sind halt infiziert, möglicherweise mit diesem neuen oder auch nicht, ist das scheißegal, sind infiziert. Und da ist man jetzt eben schon am Überlegen, ja, wir müssen das Protokoll ändern. Wenn einer nicht wirklich krank ist, dann soll er halt seinen Sport machen dürfen. Sind genau diese pragmatischen Schritte. Und solche Nachrichten wie aus der Disco Joy, die gehen in die Richtung. Weil wenn du dort Unternehmer bist, wenn dir die Disco gehört oder du auch dort als Gast bist, dann kannst du der Impfkampagne impfen, Impf macht uns, bringt uns die alte Normalität zurück. Diese Illusion ist, die ist dann für dich gescheitert. Ja.
Ich glaube, Omikron ist der Moment, wenn das ganze Corona zusammenbricht, weil die Leute, die Omikron kriegen und es als Infektion erleben, mit den allermeisten milden Verläufen, dann sind die gegenüber anderen Viren aus der Corona-Familie oder in dieser Richtung halt geschützt. Also natürliche Infektion, natürliche Immunität, Herdenimmunität. Und dann kommt Mr. Drosten himself um die Ecke und sagt, zu glauben, dass eine natürliche Infektion das Immunsystem trainiert, ist genauso wie wenn man glaubt, dass ein Schnitzel das Verdauungssystem trainiert. Hat der Drosten neulich gesagt, ja, so diesen Vergleich gezogen, wo ich mir echt auch gedacht habe, so, hä? Hast du eigentlich schon mal bei den führenden Epidemiologen und Virologen und Wissenschaftlern auf der Welt mal zugehört, was die so sagen, was die als Erkenntnisse seit Jahrzehnten so mit sich rumtragen? Ist das irgendwann in dich eingesickert? Wahrscheinlich nicht. Aber deswegen sitzt er ja auch in der Position, wo er ist. Ey, es ist so krass, echt.
Auch hier wieder finde ich echt bezeichnend, weil du siehst das ganz grundlegende Weltbild. Das ist immer so diese Idee, hier ist der Mensch und alles, was so Virus ist, aber überhaupt diese ganze Mikrobiologie, das ist halt irgendwas anderes. Das kommt von außen so. Der sieht nicht die Einheit der Dinge. Das Mensch, Virus, Mikrowesen, die leben schon immer zusammen. Das bildet eine Einheit. Du kannst diese Dinge nicht trennen. Aber das ist immer noch diese reduktionistische wissenschaftliche Methode. Weißt du, du trennst die Dinge in ihre einzelnen Bestandteile, weil du halt glaubst, so, dass es im Grunde genommen alles nur Mechanik ist. Wenn du es dann wieder in die Einzelteilen verstehst, dann kannst du wieder zusammenbauen, dann funktioniert es. Aber so ist nicht Leben. Und das ist genau das. Der sieht das getrennt voneinander, Mensch und Mikroorganismen, Viren. Und deswegen kommt er zu solchen Aussagen so.
Leute, es passieren so viele krasse Dinge in unserer Zeit. Ich möchte euch noch ein Schmankerl mitgeben aus China. Die haben sich mal wieder was Public Relation-mäßiges ausgedacht. Ich sage jetzt am besten nichts vorweg, sondern lasst einfach mal die Bilder wirken. wie man dort mit Menschen umgeht, die offiziell das Narrativ durchbrochen haben und Corona, die Quarantänemaßnahmen gebrochen haben. Ich weiß nicht, von wann das ist, aber wahrscheinlich ist es nicht allzu alt, dieses Video. Best of China, bitteschön. Der Wagen am Schluss mit dem Gitter wird übrigens sonst benutzt, um Vieh abzutransportieren, habe ich gelesen. Also wann auch immer das Video aufgenommen worden ist, so lang kann es noch nicht her sein. Also definitiv Corona. Und bestrafe einen, erziehe Tausende. Darum geht es doch eigentlich bei diesem Video. Und da sind die Chinesen halt ziemlich martialisch, finde ich. Wir lachen jetzt gerade oder wir empören uns jetzt gerade über das, was passiert. Aber ey, wenn ich so in die Zukunft gucke, so ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass bei uns plötzlich auch sowas passiert. Ich hoffe es mal
Wenn es so
nicht.
weitergeht.
Ja, also versteht ihr, deswegen denke ich mir, muss man das Video auch mal anschauen und mal realisieren, wie es in manchen Bereichen schon abgeht. Also noch sind wir Gott sei Dank weit davon entfernt, aber vor 1,5 Jahren haben wir auch nicht gedacht, dass wir die Situation haben, wie wir sie heute hier haben. Das hätte auch niemand für möglich gehalten.
Frank, du hast ja mal die Frage gestellt, was passiert denn dann? Kommst du am Ende ins Gefängnis, wenn du die Impfe verweigerst? Ja, Boris Palmer hat ja was von Beugehaft gefaselt und genau deswegen hat eben auch ein Journalist eine Frage gestellt bei der Bundespressekonferenz, wie man denn jetzt dazu steht. Und da wurde klargestellt, dass niemand für eine noch nicht erfolgte Impfung ins Gefängnis muss. Na, das war der Wortlaut. Für eine noch nicht erfolgte Impfung muss niemand ins Gefängnis. Das heißt, wenn du bereit bist, die Impfung zu akzeptieren, diese aber noch nicht erfolgt ist, dann musst du nicht ins Gefängnis. Was das noch heißt, kann sich ja dann jeder selber ausrechnen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass so ein Wort wie ein noch ganz perfide und bewusst benutzt wird, um eben genau diese Lücke am Ende zu haben. Wir haben noch nicht mal gelogen, wenn du am Ende trotzdem in Beugehaft kommst, weil du die Impfung in letzter Konsequenz eben verweigerst. Aber du kommst eben für eine noch nicht erfolgte Impfung nicht sofort in den Knast. Da kriegst du dann eben einen Termin für deine Impfung. Erst wenn du den verweigerst, ja, dann kommst du in Beugehaft. Das lässt dieser Satz zumindest offen. Ja, und auf alle anderen oder Fragen vom Reitschuster zum Beispiel, der wollte mal wissen, mit welchen Maßnahmen Kritikern sich unser aktueller Bundeskanzler denn bisher schon auseinandergesetzt hat. Ja, und dann wurde halt schlichtweg auf den Expertenrat verwiesen, dass man ausschließlich eben auf den hört. Und der wäre ja schon extrem pluralistisch, deswegen besteht da überhaupt gar keine Notwendigkeit, ja, sich mit Kritikern der Maßnahmen
Also
auseinanderzusetzen.
der verbale Durchfall der neuen Mannschaft in der Bundespressekonferenz, ich weiß nicht, inwieweit das Personal da komplett getauscht wurde, der ist viel krasser wie vorher. Also
Ja, tatsächlich.
auch
Ja,
das.
vielleicht ist es tatsächlich so, dass der Kleber zwar schon als Extremist, ja, das jetzt aber tatsächlich wahrnimmt, dass es noch schlimmer wird, ja, was ihm vorher selber gar nicht bewusst war.
Also.
Ja, wie das mit möglicher Haft sein, ganz ehrlich, ich beschäftige mich damit noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass uns so treffen wird. Auch wenn ein Boris Palmer sowas fordert, er ist halt nicht derjenige, der sowas entscheidet. Aber nochmal zurück zu dem Video. Ich meine, gut, wir wissen halt überhaupt nichts über dieses Video und du sagst, du hast gelesen, was da steht, aber ich meine, da steht halt was. Was es wirklich ist, wissen wir nicht. Aber ja, in China kann ich mir schon gut vorstellen, dass es sowas gibt. Also auch diese Art von Erziehung, wie du es auch genannt hast, so diese öffentliche Demütigung. Und so weit weg ist es nicht. Ich war in den 80ern als Austauschschüler in den USA, in Montana. Und dort bin ich mal mit dem Auto mitgefahren, so ein bisschen Überland. auf so einen Highway. Und dort haben neben dem Highway haben Leute, die haben so wirklich Sträflingsklamotten angehabt. Das waren fast nur junge Leute, so Teenager. Und die haben da irgendwie Müll eingesammelt, so. Und dann war da auch noch dann irgendwie so ein Transparent, wo an so eine Message stand und dass das halt irgendwie jugendliche Straftäter sind. Und die mussten dann so, die wurden so gedemütigt, so in der Öffentlichkeit, neben der Straße in so weirden Klamotten, dort Zeug einzusammeln. Ich war schockiert. Ich habe das gesehen und mir gedacht, ey, krass, das ist der Wilde Westen, ey, hot damn, so, weißt du. Ja.
Ja, man verspricht sich Abschreckung dadurch. Das möchte ich nie erleben, wenn man das selber sieht, wie es einem geht, wenn man dann gegen Gesetze verstoßen hat. Vielleicht ist das ja auch der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Die Chain Gangs, die Ketten, die dann in Ketten aneinander laufen
Genau.
müssen.
Das haben die gerade
Ja,
noch nicht mehr gehabt. Gerade, dass es keine Chain Gang waren, so
ja.
wie früher, dann gemeinsam so im Rhythmus irgendwie so den Hammer schwingen oder so ein Scheiß.
Oh, wow.
Ja, das ist
Ja,
klar. Und
ja.
das ist halt Wild Westen so. Und deswegen, so weit ist das nicht weg. Also nicht nur China hat sowas drauf. Ja.
Apropos Bundespressekonferenz, ich habe es mit einem Auge gelesen auf der Seite vom Reitschuster, da war neulich auch etwas, Hausverbot für Reitschuster und Platz für Weißer Bruder, nein, das war es nicht, sondern der Ex-Mann von Wagenknecht, von Sarah Wagenknecht, der hat Stadtverbot bekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig sage, dass das Ravensburg war. Weil er da offensichtlich, also die Stadt Ravensburg steht jetzt sinnbildlich für die Stadt, wo er aufgetreten ist, immer als Sprecher von Demos und so weiter. Wenn das woanders war wie Ravensburg, seht es mir nach. Aber die Stadt, in der das passiert ist, hat ihm ein Stadtverbot ausgesprochen, dass er von 17 Uhr bis 23:59 Uhr an diesen Tagen, wo eben diese Demos immer stattfinden, nicht mehr in die Stadt hinein darf. Und er hat ein Foto gepostet von seinem Haus, vor seinem Haus stehen zwei Mannschaftswagen zu seinem Schutz. Aber es geht eigentlich nur darum, dass der Persona non grata geworden ist. Und in der Argumentation von diesem Artikel war das eben, das ist DDR. Das ist so bei der Stasi damals ausgesprochen worden. Da gab es eben die Regel, dass die Leute das und das nicht mehr dürften und die werden dann einfach unter Hausarrest gestellt. Oder Platzverbot dürfen da nicht hin, weil als Rädelsführer ausgemacht und dementsprechend gefährlich. Du nicht. Der Staat schützt dich. Der Staat muss sich um dich kümmern, du musst eingesperrt werden. Das ist echt krass. Und gerade eben auch noch im Radio, so nach dem Motto, Leute, nach München müsst ihr heute gar nicht zum Spaziergang kommen. Weil erstens ist gar niemand da und zweitens, die kommen, kriegt jeder 3.000 € Geldstrafe, wer da erwischt wird. Da haben wir auch gedacht, hoppla, ist das jetzt das letzte Aufbäumen des Systems, dass die also merken, dass hier wirklich jede Woche der Druck auf den Kessel größer wird und die verzweifelt versuchen, das jetzt einfach so auslaufen zu lassen oder umzumünzen? Oder ist es gewollt? Ist es Absicht? Und die nächste Stufe der Eskalation wird dadurch weiter vorangetrieben. Ich meine, ich glaube, diese Frage haben wir auch in diesem Kontext schon oft gestellt. Wissen wir nicht. Ich will sie nur mal in den Raum werfen, was das für Entwicklungen sind eigentlich, die in so unglaublicher Geschwindigkeit passieren, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen, um das überhaupt juristisch und historisch richtig einzuordnen. Solange wir überhaupt dazu in der Lage sind, ne? Also, hier ist kein Volljurist und auch kein Historiker, aber ich glaube, wir sind alle drei mit einer gescheit sortierten Festplatte ausgestattet. Und als solches empfinde ich das einfach als absolute Zäsur in meinem Leben. Die letzten 1,5 Jahre sind so anders wie alles, was ich in den 49 Jahren davor erlebt habe. Also das ist echt nicht in Worte zu kleiden. Tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, aber vielleicht muss man das auch immer wieder so sagen mit dieser Deutlichkeit.
Irgendeiner unserer Gäste, ist es nicht Charles, der benutzt gerne so diese Redewendung Moving the Goalpost. Ist das Charles gewesen, der das immer sagt?
Killis hat das gesagt.
Killes macht das immer richtig. Sehr gut, der Killes war das immer. Und ja, daran erinnert mich das. Also auch das Justizsystem ist immer versuchen, wo ist da die Grenze? Weil offensichtlich bewegt man sich dort am Rande der Legalität. Aber diese Grenze der Legalität, die ist eben nicht starr. Diese Dinge sind dynamisch und müssen das auch sein, weil die Dinge müssen nicht in Stein gemeißelt sein. Aber wir sehen halt, wie dort immer so die Grenze mehr verschoben wird gegen die Freiheit, individuelle Freiheit und für mehr Staat. Diese Geschichte da mit Ravensburg, dass dort jemanden ein Ortsverbot ausgesprochen wird, das kennt man tatsächlich schon. Das gab's, das, so wurden auch schon Fußballfans behandelt. Ja. Noch vor Corona-Zeiten, da gab es besonders diesen einen Fall, der hat viel Schlagzeilen gemacht. Da hat Eintracht Frankfurt hat ein Auswärtsspiel gehabt in Marseille. In Marseille. Und die Frankfurt-Fans sind ein großer Verein, die haben viele Fans und viele, die dann auch Europa, wir kommen und so, und die fahren dahin. Und da sind halt zu erwarten, vielleicht 10.000, 20.000 Frankfurt-Fans in Marseille. Und da hat die Stadt Marseille hat gesagt, boah, die Frankfurter, die haben so einen schlechten Ruf, ja. Und die haben für diesen Tag, wo das Spiel war, ein Stadtverbot für alle Frankfurter Bürger ausgesprochen. Wenn du also an dem Tag in Marseille aufkreuzt mit einem Autokennzeichen Frankfurt, dann keine Ahnung, was sie da mit dir machen, bist du an dem Tag dann festgenommen oder sowas oder bist du an den Stadtgrenzen mit dem Mistgabeln weggeschickt, keine Ahnung. Und das hat man damals auch gemacht und da haben natürlich auch dann Leute dagegen geklagt, ja. Und es war noch gar nicht so lange her, erst kürzlich ist da, glaube ich, von dem französischen Gericht dann auch das Urteil gekommen, dass diese Entscheidung der Stadt Marseille, der Stadtadministration, war illegal. Darf man eigentlich nicht machen. Aber es ist immer so dieses Ausloten. Und bei uns ja jetzt unter diesen ganzen Corona-Wahn und dieses Wahnhaft, ja, der Staat muss Dinge machen, werden halt die Dinge, jeden Tag wird an den Grenzen von solchen juristischen Standards, diese Goalposts, jeden Tag wird da geschoben und geschoben. Und dann kannst du klagen, aber es dauert dann auch wieder 2 Jahre, bis da irgendwas kommt. Und das ist tatsächlich eine höchst bedenkliche Entwicklung, ja. Aber auch die, nichts Neues, beobachten wir jetzt die ganze Zeit schon, ne? Nicht schön.
Aber ich darf zur Abwechslung mal eine kleine Nachricht noch bringen, die zumindest mal in die richtige Richtung geht. Und zwar geht es um den Ethikrat. Ethikrat kennt ihr ja, Moral auf Bestellung wird es auch genannt. Und zwar geht es darum, dass 4 Mitglieder des Ethikrates sich jetzt öffentlich in der FAZ geäußert haben, dass sie nicht ganz einverstanden sind mit den Entscheidungen bezüglich der Impfpflicht. Also es gibt Abweichler in diesem System. Auf Tichys Einblick ist am 29. Dezember dieser Artikel erschienen. Mitglieder des Ethikrates blamieren die politischen Auftraggeber. Der erste Teil dieses Artikels geht in die Richtung, dass man eben, wenn man Maßnahmen umsetzen möchte, bei denen man weiß, dass das Volk rebelliert, schafft man ein Gremium, das dann quasi die moralische Legitimation schafft, um diese Maßnahmen umzusetzen. Und so ist es eben auch der Ethikrat. Ich lese mal kurz vor. Der Ethikrat gehört zu jenen Institutionen, die die politischen Eliten in säkularisierten Gesellschaften als eine vermeintlich höhere Instanz geschaffen haben. Sie sollen ersatzweise liefern, was zuvor die Kirchen lieferten. Rechtfertigungen der Macht und ihrer Entscheidungen. Und Moral auf Bestellung und so weiter. Und da gibt es jetzt eben 4 Mitglieder, die gesagt haben, das, was der Ethikrat da sagt zu der allgemeinen Corona-Impfpflicht, dass das moralisch gerechtfertigt ist, das passt nicht so. Das kann man nicht so einfach sagen. Und diese Peinlichkeit findet man in der FAZ. Und die Vorsitzende von diesem Ethikrat, das ist diese junge Frau mit den blonden Haaren, Big Books, wie heißt die? Das ist so ein ganz komischer Name, den ich mir nicht aussprechen kann. Ja. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall ist das mal zumindest ein kleines bisschen an Hoffnung, dass nicht alle unisono ins gleiche Horn tröten, sondern dass zumindest auch in diesen Entscheidungsgremien doch noch der ein oder andere vernünftig tickt. Und es ist halt nur die Frage, inwieweit das dann Gehör findet oder das dann auch einfach wieder abgebügelt wird. Aber wenn es die FAZ zumindest schon schreibt,
Ich wäre da wenig hoffnungsvoll, weil da hier und da mal irgendwo jemand was Vernünftiges sagt. Das reicht halt nicht. Ne? Wenn das der Gradmesser ist, dann ist es eher traurig, so wie wenn man sich schon freut, dass man auch wenigstens eine vernünftige Stimme mal gehört hat irgendwo. Ne? So sollte es nicht sein. Von daher bin ich da wenig optimistisch. Oder? Also ich meine, es ist natürlich schön, weil es natürlich immer so ein Hoffnungsschimmer ist, ja. Wo man denkt, okay, vielleicht ist doch noch nicht alles verloren, aber so im Großen und Ganzen ist es ja zumindest, und ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist, aber zumindest bei den Leuten, die halt irgendwo Einfluss haben, egal ob in Politik oder Medien oder Wirtschaft, an den entscheidenden Schlüsselpositionen sitzen zu 99% Opportunisten. So, ansonsten sitzen sie dort eben nicht mehr. Und das ist ja das Problem. Und alle anderen, die gar nicht wirklich das mitmachen müssen, weil sie es meinetwegen vertreten müssen, Die sehen das wahrscheinlich, entweder ist es ihnen egal oder wenn sie darüber nachdenken, sehen sie es wahrscheinlich schon so ein bisschen mehr wie wir. Wäre meine Vermutung, aber ja, die offiziellen Umfragen sagen was anderes.
Ja, wichtig ist halt, dass irgendwo die Diskussionen da sind. Es gibt, das Ding ist, wir haben so viel Shit aufzuarbeiten als moderne Menschen so, und das braucht Zeit, und das ist halt brutal viel. Und wo auch immer wir irgendwo Diskussionsräume haben, weil dadurch werden auch kommen auch Dinge ans Licht und so weiter. Wir haben ja auch einen therapeutischen Hintergrund, unser Talkformat hier. Je mehr da passiert, desto besser so. Das ist meine Ansicht. Und es gibt eine weitere Diskussion, die jetzt geführt wird, die man eigentlich auch schon vor 10 Jahren hätte führen können. Aber wir leben halt in so einer kindlichen Gesellschaft, weißt du, in dieser Mickey-Maus-Welt, wo halt die Menschen solche Fragen einfach nie in ihrem Leben haben, weil immer für alles gibt es Experten, für alles gibt es Institutionen, weißt du, es passiert irgendwas, ah, dann hole ich Hilfe, zack. Und die Debatte, auf die ich hinaus will, ist diese Triage-Geschichte. Triage, nur zur Erinnerung, das ist, wenn es in einen Triage-Fall nennt man, wenn ein Arzt, wenn es dort mehrere Leute gibt, die er versorgen müsste und er das nicht gleichzeitig machen kann, weil die Ressourcen einfach nicht reichen, weil er alleine ist oder nicht genügend halt da ist, dann halt ein Urteil zu fällen. Wen behandle ich nicht? Und diese Debatte, die ist jetzt durch Corona kommt jetzt hoch. Das ist aber, ich möchte das jetzt nicht hier in dem Sinne sagen, so, wow, uns droht eine Triage. Nee, ich meine, diese Debatte ist nicht neu. Die gibt es schon jahrzehntelang, die gibt es schon jahrhundertelang. Das ist schon, weil es diese Situationen gibt. Das ist nichts Neues. Solche Situationen sind manchmal da. Es gibt Triagefälle, beispielsweise Verkehrsunfälle, wo mehrere Verletzte sind und der erste Rettungswagen, der hinkommt, der kann auch nicht gleich zum ersten, der am lautesten schreit, hingehen und sagen, wow, den behandle ich jetzt. Da werden Urteile gefällt. Menschen müssen urteilen so. Und jetzt aktuell ist so der Anlass für diese Debatte, dass am Dienstag das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass Menschen mit Behinderung im Fall einer Triage besser geschützt werden müssen. Was ist da passiert? Es hat ein Behindertenverband hat diese Klage eingereicht, weil sie die Sorge haben, dass in solchen Triage-Situationen, die theoretisch sein könnten in Kliniken, dass Menschen mit Behinderung benachteiligt werden, weil der Arzt vielleicht allein schon aufgrund der Behinderung irgendwie dort voreingenommen wäre und sagt, naja, lebenswertes Leben oder so, nehme ich lieber den hier. Und naja, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht eben dort ein Urteil gesprochen, was den Staat dazu verpflichtet, dass der Gesetzgeber unverzüglich Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer Triage treffen müsse. Und es muss eben ein Gesetz geschaffen werden, was diese Triage regelt. Und ja, ich finde, das ist eine sehr, besser auf den ersten Blick sagen wir alle natürlich, also bei Behindertenschutz bin ich voll dafür. Weißt du, dass unsere Gesellschaft barrierefrei wird zum Beispiel, finde ich super so. Ja. Aber die Geschichte hier, je tiefer man geht, desto kritischer sehe ich das. Aber erstmal eure Gedanken so. Jetzt.
Heißt es dann, dass das bisher gar nicht so war, oder? Dass Behinderte bisher gar nicht diesen eigentlich normal Schutz hatten? Also, oder wie anders gesagt, dass Behinderte vorher benachteiligt waren, bisher immer. Dass das gar niemand so richtig gestört hat.
Das ist genau die Frage, die sich als erstes stellt, Robert. So, warum braucht es das überhaupt? Waren denn vorher die Behinderten nicht irgendwie geschützt? Und naja, also es gibt die DIVI-Richtlinien. Richtlinien, wie in einer Triage, wie man sich zu entscheiden hat. Und in den Richtlinien geht es halt darum, dass das entscheidende Kriterium, wie ein Arzt zu entscheiden hat, ist die Perspektive auf Heilung, die Perspektive auf Genesung oder auf Überleben. Ja. Und da kommt dann dieser Begriff der Komorbidität. Und das heißt so viel wie Morbi ist schon irgendwie Krankheit drin, weitere Krankheiten. Das ist halt dieses Phänomen mit Vorerkrankungen. Und wenn jemand mehr Vorerkrankungen hat, ist die Chance auf wenn er wirklich einen schweren Lungenentzündung hat, ist der Chance auf Heilung vielleicht geringer als bei jemandem, der das nicht hat. Und da argumentieren eben diese Behindertenverbände, dass Ärzte vielleicht, weil gibt halt viele Behinderten, die auch Vorerkrankungen haben. Das geht oft Hand in Hand oder so. Und so wird da argumentiert, dass sie dann automatisch, was heißt automatisch? Ja, wird tatsächlich entscheidend. Sie argumentieren, dass sie halt dann strukturell benachteiligt werden, weil halt Ärzte automatisch irgendwie den behinderten Menschen schon mit diesen Komorbitäten als hat eine geringere Chance zur Heilung als jemand anders. Ja. Das sind die Bedenken, die von den Behinderten kamen. Aber in der Tat, es gab vorher keine Diskriminierung in dem Sinne. Das gab es sicher nicht.
Ich finde es sehr bedenklich, dass man wochenlang über die Triage diskutiert und wie man das dann macht, anstatt einfach dieses Problem zu beheben, dass man das möglichst nicht braucht. Gibt es jetzt nicht mehr dieses Kleeblattverteilungssystem oder sind die da auch schon am Limit oder so? Weil dann wäre das an mir vorbeigegangen. Also wieso muss man das überhaupt jetzt vom Verfassungsgericht klären lassen, wenn auch natürlich, ich weiß, ich verfolge auch die Mainstream-Medien, wir stehen kurz vor der Katastrophe und so weiter. Also das ist schon mal, das ist für mich mehr irgendwie schon wieder so halb Propaganda. Wir reden jetzt mal groß drüber und lassen das Bundesverfassungsgericht da eine Entscheidung treffen, dass darüber ein Gesetzentwurf her muss, etc. pp., was ja schon wieder alles in diese Richtung drückt, alles ganz schlimm. Ja, am Ende brauchen wir das überhaupt nicht. Aber ich frage mich auch, was ist denn dann am Ende eigentlich anders zu dem, was jetzt ist? Also ist es dann womöglich so, wenn vorher ein Arzt entschieden, also jetzt so oder so entschieden hätte, dass das neue Gesetz dann das womöglich ändert in einigen Fällen? Ist es das? Weil dann klingt es schon irgendwie nicht richtig, ehrlich gesagt. Also man sollte das dann schon vor Ort einfach denjenigen entscheiden lassen nach den bisher bestehenden Regelungen.
Richtlinien, ja, genau. Ja, ich bin da voll bei dir. Ich sehe das auch äußerst problematisch, weil die bisherigen Richtlinien, ich habe es ja gesagt, auf was die sich orientieren, ist die Chance zur Genesung. Und es gilt auch schon immer ein Mehraugenprinzip. Also nicht ein Arzt entscheidet, sondern mehrere. Und dann muss man halt eine Entscheidung fällen. So. Und das, warum diese Debatte wichtig ist, ist, weil das schon immer passiert. Weil das ganz oft passiert, weil die Leute aber eine völlig kindliche Vorstellung haben, wie in Kliniken manchmal die Realität ist, wie in Altenheim manchmal die Realität ist. Nicht erst seit Corona, sondern ständig. Und ich bin auch voll bei dir, Frank. Manche würden vielleicht diese Debatte jetzt benutzen als Ablenkung von den Missständen, sprich Abbau von Gesundheitssystemen. Diese ganze Kommerzialisierung, die haben wir aber schon oft genug angesprochen. Aber diese Triage-Debatte, das ist halt, weißt du, hier kommt eine Realität in die Kinderwelt und oh, da ist natürlich die Aufregung groß. Aber sind wir nicht alle gleich? Werden wir nicht alle gleich behandelt? Und im Sinne, weißt du, was jetzt dieser Behindertenverband macht, was ich so kritisch daran sehe, ist, bisher hat man ja versucht, alle gleich zu behandeln. Aber jetzt kommt sozusagen eine Lobby und bringt für ihre Peer Group eine Sonderregelung. Wie die jetzt ausschauen wird, das weiß man eben auch nicht genau. Aber weißt du, der Unterschied zwischen wir werden benachteiligt und wir werden bevorzugt, ist natürlich dann ganz, ganz klein. Und ich meine, kann dann sein, dass manche Ärzte dann, weil das dann, wenn es als Gesetz kommt, ist es rechtlich bindend für Ärzte, können später Leute gegen dich klagen, wenn du da irgendwie falsch entscheidest. Kann sein, dass dann der Arzt sagt so, ach komm, hey, wir behandeln erstmal den Behinderten. Geh mal auf Nummer sicher, weil der ist ja gesetzlich geschützt. Ja? Und wenn das so ist, dann droht halt irgendwie diese Solidargemeinschaft sich aufzuspalten, die ja bisher so unseren Gesundheitsgedanken trägt. Denn dann ist es doch nahe zu vollziehen. Und wir werden das erleben in den nächsten Wochen wahrscheinlich schon, oder Monaten, dass andere Gruppen ähnlich argumentieren. Es werden auch Ausländerverbände kommen und die können auch gute Argumente bringen. Ne? Die können auch sagen, gerade in unserer heutigen Zeit, weißt du, finden die Gehör, wenn die sagen, oh, da ist vielleicht eine strukturelle Unterdrückung da, wenn da die verschleierte Mami reinkommt. Wer weiß, weißt du, auf jeden Fall wird sowas in unserer Gesellschaft, wird sowas dann auf den Tisch kommen. Es könnten auch da als nächstes können die alten Verbände kommen und können sagen, hey, weißt du, unsere Leute, die haben halt 30, 40 Jahre für eure Fabriken gearbeitet und jetzt werden wir unterdrückt hier, jetzt werden wir hier benachteiligt. Und es können dann, was weiß ich, man kann es immer noch weiter drehen, es können dann irgendwelche Minderheiten kommen, geschlechtliche Minderheiten, irgendwann politische Minderheiten. Das Problem ist, wenn du einmal anfängst, dort irgendwie jemanden Sonderrechte zu gestatten, dann brichst du dieses Prinzip Solidargemeinschaft. Und ich finde Solidargemeinschaft, weißt du, das ist ein ganz wichtiger Wert. Der ist auch so, das ist so ein typischer Wert, der von uns Mitteleuropäern erfunden wurde, weil wir eben diese lange Geschichte haben von in Städten miteinander leben. Diese ganzen Ideen von Versicherung, weißt du, jeder zahlt ein und Arbeitgeber zahlen auch noch ein bisschen ein. Das ist ein großer Pott und wer halt krank wird, bekommt von dem Pott dann Versorgung. Das ist in Deutschland erfunden worden. Das sind diese Sozialreformen von Bismarck im 19. Jahrhundert. Und in vielen sind die jetzt heute outdated und es wäre mal Zeit, an diesen Dingen was mal grundlegend zu verändern. Aber das Grundprinzip, so Solidargemeinschaft, Das ist ein sehr wichtiger und stabiler Wert und wir sollten da aufpassen, dass wir den nicht aus guten Gründen oder so aus gutem Willen irgendwie da aufbrechen. Und das ist wie so eine Büchse der Pandora, finde ich, wenn du die aufmachst.
Aber genau mit dem Argument der Solidargemeinschaft wird ja genau das vorangetrieben, die Spaltung eben dieser. Indem zum Beispiel gesagt wird, als Ungeimpfter bist du nicht solidarisch. Und Sascha Lobo darf dann auf den Spiegel sogar so weit gehen, zu fordern, dass du bei der Frage nach der Triage da als allererstes ansetzt, ne? Nämlich nach dem Impfstatus. Und das ist ja im Prinzip genau das Gegenteil von Solidargemeinschaft.
Ja, in der Tat. Da würde ich den Sascha Lobo eben genau das fragen. Okay, ich verstehe dein Argument. Ich akzeptiere, wie du denkst, so, ey, der Ungeimpfte, der ist unverantwortungsvoll mit seinem Körper, also kriegt er hier, muss er sich hinten anstellen. Okay, gilt das dann auch für Extrembergsteiger? Gilt das für Raucher? Gilt das für Leute, die gerne Burger fressen? Gilt das für Leute, die gar nichts essen und Essprobleme haben? Auf was ich hinaus will, so, weißt du, wenn du da anfängst abzuwägen, so ein Bonus-Malus-System irgendwie zu machen, das ist genau das Gegenteil von Solidargemeinschaft. Das ist genau das Gegenteil. Dann, wenn wir so argumentieren, dann müssen wir diese Solidargemeinschaft aufbrechen, dann müssen wir gleich sagen, okay, dann muss ab jetzt jeder für sich selbst, für seine Gesundheit sorgen. Und wer halt dann keine Kohle hat oder keine Versicherung abgeschlossen hat oder sowas, ja, mei, der ist halt dann wie im 19. Jahrhundert oder wie es in den längsten Zeiten war, der ist halt dann letztens der Wohlfahrt oder der Mitmenschen ausgeliefert. So ist es. Wollen wir das? Das würde ich den Lobo fragen. Willst du die Solidargemeinschaft aufspalten?
Ja, eine Solidargemeinschaft ist ein heikles Thema. Wo ist da die Grenze? Also bis zu einem gewissen Grad ist Solidargemeinschaft ja auch super. Ab einem gewissen Grad ist sie dann auch schon wieder zu viel, ja, zu viel Kollektivismus. Das ist halt genau dieses heikle Spiel, dieser schmale Grat, den Politik eigentlich ausloten müsste und dann eben da langmarschieren, anstatt sich eben diesen größenwahnsinnigen Macht Spielchen hinzugeben, auch wenn es reizvoll ist, ja, wenn man in so einer Position ist, wenn man jetzt frischer Finanzminister ist oder frische Verteidigungsministerin, ja, oder Außenministerin, da hat man natürlich auch einen Höhenflug. Ich kann das sogar nachvollziehen, ja. Aber dadurch greifen halt irgendwie höhere Mechanismen, wo die auch alle nur so ein kleines Rädchen sind und laufen halt Gefahr, das gar nicht mitzukriegen. Oder vielleicht erst am Ende ihrer Karriere, vielleicht noch in einer schlauen Biografie irgendwie zu Papier bringen, irgendwie so, wie so oft das gewesen ist.
Was mich bei der ganzen Geschichte halt auch irgendwie so, was mir halt nicht gefällt, es ist halt wieder ein weiteres Symptom für diesen Staat, der halt alles regelt. Aber in Wirklichkeit, du kannst nicht alle Dinge juristisch oder gesetzlich regeln. Leben entzieht sich manchen Dingen und sowas wie eine Triage ist eine Ausnahmesituation. Du kannst diese Dinge nicht in irgendwelche Standards gießen, die dann immer gelten, so, sondern am Ende sind es Menschen, die entscheiden und die bisher natürlich auch, und es geht schon bis zurück zum Hippokratischen Eid, nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Und die sollten auch gut ausgebildet sein, wenn die viel Erfahrung haben. Am Ende muss man diesen Menschen die Entscheidung überlassen und nicht das in irgendwelche Normen versuchen zu gießen. Aber das zeigt sich hier eben auch, weißt du, diese kindliche Gesellschaft, die halt dem einzelnen Menschen das nicht zutraut, sondern es muss für alles muss es irgendwie Gesetze geben, aber das verkompliziert die Welt mehr. So haben wir immer noch mehr Gesetze, noch mehr und noch mehr. Bisher ist man da ohne Gesetze ausgekommen, sondern diejenigen, die es betrifft, nämlich Notärzte, Rettungsdienste, Intensivmediziner, Feuerwehr, bla, die haben sich ja damit beschäftigt, die haben ja eben ihre Richtlinien aufgestellt und natürlich kannst du an denen auch arbeiten, so. Aber für alles wird immer nach dem Staat gerufen. Das ist halt auch, wie soll denn der Staat solche Dinge regeln? So, das kann nicht richtig funktionieren. So, du kannst da nur eine Gleichberechtigung machen. Nach diesen DIVI-Richtlinien wäre die meisten Überlebenschancen fertig. Und wenn du da anfängst, irgendwie manche zu bevorzugen oder manche zu benachteiligen, hey, der ist nicht geimpft, der steht hinten an, ist dann ein Vorbestrafter, steht da auch hinten an. Jemand, der einen Mörder aus dem Gefängnis ins Krankenhaus gebracht wird, steht da auch hinten an. Hey, laut Hippokratischen Eid oder bisher unserer medizinischen Ethik darf das alles keine Rolle spielen. Was ist für ein Mensch? Ist der gut oder schlecht? Das hat dir als Arzt einfach egal zu sein. Es geht nur darum, wie groß ist die Chance, dass ich ihn durchbringe. Und das sollte weiterhin sogar bleiben, finde ich. Finde ich für mich echt ein sehr, ja, also kann ich auch mal wie Montgomery sagen, was erlaube Richter allein? Nein, das sage ich natürlich so nicht. Aber es ist für mich echt auch alarmierend, dass das Bundesverfassungsgericht auch nicht diese Tiefe der Dinge offen. Also ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie die zu ihrem Urteil gekommen sind, aber diese Gedanken, die wir hier diskutieren, Ich fürchte, das haben die halt auch aus den Augen verloren und passen sich halt an diesen modernen Stil, wo eben Peer-Groups, weißt du, einzelne Gruppen haben ihre Lobby und die setzen dann irgendwas durch, diese ganzen Sonderregelungen. Das ist im Grunde genommen so ähnlich wie bei der ganzen Rassismusdebatte, die wir auch schon hier, über das wir auch schon gesprochen haben. Da geht es auch wieder, geht es um Gleichbehandlung oder geht es um eine Sonderbehandlung für eine Gruppe? Und wir, da waren wir uns, glaube ich, einig, es geht um Gleichbehandlung. Wir müssen alle Menschen gleich behandeln, soweit es halt geht, dass aber am Ende immer noch einzelne Menschen Entscheidungen fällen und dass das Leben eben nicht alle Menschen gleichstellt. Das ist auch eine Wahrheit, die man halt einfach akzeptieren muss, wo die modernen Kindermenschen ihre Probleme haben, so das zu akzeptieren, dass das Leben eben nicht immer so gerecht ist und nicht immer gleich ist, sondern ey, du bist im Krankenhaus in einer Notsituation, egal woher, oder in irgendeinem Unfall oder einer Katastrophe verwickelt. Mei, es ist halt dann auch Hoffnung und du kannst Glück haben, kommst an einen super Notarzt, du kannst Pech haben, kommst an einen, der halt das nicht so gut kann. Das ist so im Leben. Ja. Aber bei uns muss der Staat halt alles richten.
Apropos Krankenhaus, du hast mich gerade an etwas erinnert. Unser Kollege hat das Krankenhaus verlassen und wir sollen recht herzlich grüßen.
Yeah.
Ja. Charles hat also viele Glückwünsche, nicht Glückwünsche, Genesungswünsche bekommen von den Zuschauern und wir sollen in seinem Namen recht herzlichen Dank sagen. Er hat die Zeit im Krankenhaus nicht genossen, aber gut überstanden und ist auf dem Weg der Besserung und erholt sich. Was darf ich noch sagen?
Ich glaube, man darf alles sagen.
Charles, einfach beste Genesung, alles Gute, werd so schnell wie möglich wieder fit. Und ja, mehr kannst du dazu ja auch nicht sagen.
Genau.
Aber für die Zuschauer, die es nicht wissen, ich meine, wir können schon alles sagen, das hat der Charles auch gesagt. Es war ja, wir haben da nicht drüber gesprochen. Charles war 2 Wochen oder so war im Krankenhaus und wir haben darüber nicht gesprochen, weil wir auch nicht erstmal schauen wollten, wie die Entwicklung ist, weil wir nicht mit ihm gesprochen haben. Das ist erstmal privat. Aber Charles selber hat das ja jetzt öffentlich gemacht. Und das finde ich auch gut. Er geht offen mit seiner Krankheit um und auch jetzt mit der Genesung. Er ist auf einem guten Weg, er ist raus aus dem Krankenhaus. Ihm geht es besser, er ist geschwächt. Aber er teilt es mit der Öffentlichkeit und deswegen kommen von uns jetzt die Genesungswünsche. Und haben 2 Wochen haben wir jetzt bisher noch nichts gesagt.
Er wird im neuen Jahr wieder tatkräftig mit dabei sein, bin ich mir ganz sicher.
Ja. Da freue ich mich wirklich auch drauf, weil Charles... Ich meine, ihr kennt ihn, ey. Er ist jung, er ist stark, er ist ein Athlet, er ist Sportler und er ist topfit und so. Er ernährt sich bewusst. Es wird bestimmt spannend zu sein, also wenn wir mit ihm zusammen dann reden, wie er diese Krankheit erlebt hat. Und dann natürlich halt die Fragen, weil das ist bestimmt so, dass er das im Kopf halt echt umgeht. Ey, warum ich? Also warum ich? Das sind ja immer diese Fragen, die man dann hat. Und Charles ist so ein reflektiver Mensch, wird bestimmt ein interessantes Gespräch dann mit ihm.
Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, was er hat, was ihm fehlt. Wissen jetzt wahrscheinlich viele Zuschauer gar nicht.
Ja, muss man sagen. Also er hat keinen Unfall gehabt, sondern er ist krank geworden. Er hat eine Lungenentzündung gehabt und Covid. Was genau, welche Ursachen hat, ist wie immer so fraglich. Das werden wir ihn selber fragen. Aber es ist offiziell eben Covid, Lungenentzündung. Und es ging ihm echt eine Woche lang, glaube ich, richtig, richtig dreckig und mehrere Wochen lang dreckig. Aber eine Woche war auch wirklich kritisch, also heftig.
Ja, und Charles ist jetzt keiner, der diesbezüglich wahrscheinlich übertreiben würde, so in Richtung Männerschnupfen, den Katz richtig aus den Latschen gehauen. Ja. Und er ist aber, wie gesagt, auf dem Weg der Besserung. Aber das wird auch noch ein Ritt werden. Ja. Also toi, 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 Charles, du guckst uns bestimmt zu und wir hoffen natürlich, dass du auch alsbald wieder hier bei uns hier bist, aber erstmal werd gesund, lass es langsam angehen im neuen Jahr und
das ist das Ding wirklich, Charles. Patient kommt von dem Wort Geduld, Patient, und das ist, was es wirklich braucht, weil Lungenentzündung, egal wie du das siehst, so Corona, bla, Lungenentzündung ist eine ernste Sache und es braucht Zeit, weißt du, dass ich das wieder rekreieren, dann musst du Geduld haben.
Ich habe schon nie drüber nachgedacht, ja, wieder was gelernt, diese Patience.
Patient, Patient.
Ich will noch einen reinhauen zum Montgomery. Der Dauerbrenner Montgomery, der hat fast das Potenzial, den Lauterbach abzulösen. Ja.
Nein, hat er nicht. Da habe ich nachher noch einen.
Okay, gut.
Lauterbach hat wieder einen ausgehört. Zuerst Montgomery, ja.
Einfach um nochmal zu verdeutlichen, was das für ein Typ ist, ja, haben wir einen sehr alten Artikel hier ausgegraben. Der ist schon 12 Jahre alt. Damals hat der Spiegel sogar noch kritisch über den Montgomery, der damals schon des Weltärztebundes der Chef war. Und damals ging es darum, dass da gerade eben angeprangert wurde, dass Ja, zu viel Korruption herrscht, zu viel Pharma-Lobbyismus, dass die ganzen Ärzte bestechlich sind und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass es eben heißt, ja, im Paragraph 34 der Berufsordnung für Ärzte, Ärzten ist es nicht gestattet, für die Verordnung von Arzneimitteln eine Vergütung oder andere Vorteile für sich oder Dritte zu fordern, sich oder Dritten versprechen zu lassen oder anzunehmen. Also kurzum, Korruption ist strafbar, Schmiergeld annehmen ist strafbar und so weiter und so fort. Und 2009 gab es dann eben aufgrund dieses Gesetzes mal in einem Schlag, gab es ja ein paar Razzien, ja, und da wurden 3000 Ärzte angeklagt, weil sie eben Schmiergelder angenommen haben. Und dazu musste dann natürlich der Chef des Weltärztebundes Stellung benehmen. Das war halt damals eben schon Montgomery. Und der hat sich dann hingestellt, so, ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem war. Da ist alles abgelaufen wie sonst auch. Ja, also wo ist das Problem? Alles ganz normal. Wörtlich sagte er, vor einigen Monaten hat eine große Zeitung behauptet, dass die Firma Ratiopharm Ärzte schmieren würde. 260 Ärzte sollten angezeigt werden. Die Staatsanwaltschaft hat sämtliche Fälle eingestellt, weil es nicht strafbar war, was da geschah. Es war ein ganz normales, natürliches Verhalten, hat er da gesagt. Und der Spiegel hat dann nur dieses kurze Statement richtiggestellt, nämlich indem es tatsächlich 3000 und nicht 260 Ärzte war, die da angezeigt wurden und nicht angezeigt werden sollten. Ja, und dass es tatsächlich nur 200 davon waren, von diesen 3000, die dann eingestellt wurden. So, also da hat er auch schon ein bisschen die Zahlen und Fakten gedreht, wie er es braucht. Aber insbesondere monströs ist eben noch sein eigenes Fazit, ja, dass das, was dort geschah, ein ganz normales, natürliches Verhalten gewesen sei. Ja. Du bist stumm.
Ich bin stumm. Und das finde ich den entscheidenden Satz. Weil da entlarvt sich wiederum sowas Größeres, so sein Weltbild. Das ist ein natürliches Verhalten. Das ist die Natur des Menschen, dass Korruption und so ist doch völlig normal. Das ist
Ich
genau
verstehe
dieses Verhalten.
sogar.
Das ist genau dieses hier, dieser Homo economicus. Weißt du, der Mensch ist immer nur, jeder Mensch ist käuflich und so. Das ist dein Bild, Monty. Das ist aber nicht unsere Welt und auch nicht unsere Realität. Weißt du, wir haben auch andere Dinge. Natürlich spielt Geld auch in unserer Welt eine Rolle, aber nicht jeder ist nicht für alles kaufbar. Nicht jede Entscheidung, die du fällst, ist von Natur aus einfach eine ökonomische Entscheidung. Das ist dein verdammtes Weltbild, so nicht meins.
Und so ein Typ, echt, und so ein Typ ist Funktionärsarzt. Ja,
Ja,
der hat seit Jahren kein Stethoskop in der Hand gehabt, geschweige denn mal irgendeinen Puls gemessen bei irgendjemand. Und der ist derjenige, der dann die großen Reden vom hohen Ross herunterschwingt und auf die Niederen herabschaut, so nach Motto: Ihr kleinen Richterlein, ihr doofen Querdenker und so weiter. Ich in meiner Welt habe euch gesagt, so läuft's lang. Ja, das ist echt bizarr, was der Typ von sich gibt. Aber ganz ehrlich, Kalle, Propeller Karl kann niemand toppen. Das müsst ihr euch unbedingt noch geben. Er hat wieder einen rausgehauen. Also, er war wieder mal bei der Bild. Und den Clip, den wir jetzt gleich spielen, da ist noch ein bisschen was reingeschnitten von einem Interview, wo ein Moderator in einem, glaube es war in einem holländischen Studio, einen Lachanfall kriegt bei irgendeiner ganz ernsten Sache. Die Personen, die da reingeschnitten sehen, das ist aus den 90ern, glaube ich, das war nicht bei Karl Lauterbach, aber derjenige, der das Video erstellt hat, hat das quasi, um es humoristisch aufzuarbeiten, hat das mit reingeschnitten und genauso ist es. Schaut euch einfach mal auch die Reaktion an von der Mannschaft, von der Bild-Zeitung und vor allem geht es darum, wie Lauterbach versucht zu erklären, den Unterschied zwischen Ungeimpften und Geimpften mit Schwimmern und Nichtschwimmern. Das kann man gar nicht nachmachen, aber hier Propeller Karl, das Beste zum Jahresende.
Fenster und Türen sind zu, dann würden sich also die Ungeimpften untereinander infizieren und im Übrigen sogar die Geimpften wurden infiziert. Somit also habe ich eine Situation, die vergleichbar ist mit einem Schwimmbadbesuch. Im Schwimmbad gibt es auch eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt diejenigen, die schwimmen können und die Nichtschwimmer. Und die Nichtschwimmer, die dürfen nicht ins Tiefe. Und die Ungeimpften, die sind
Die dürfen
hier,
aber ins Schwimmbad.
ja, aber die natürlich dürfen ins Schwimmbad, aber die dürfen nicht also in das in das Schwimmerbecken.
Ich
Gesehen haben sie nicht. Nee, das kann ich nicht machen. Ich kann auch, also es ist nicht erlaubt, also es ist einfach nicht richtig und nicht erlaubt und niemand will das von uns, dass die Nichtschwimmer also ins Schwimmerbecken springen. Das ist einfach nicht erlaubt. Ich kann auch die Nichtschwimmer nicht also ihrem Risiko überlassen.
Ihr probiert dann durch die Zukunft. Frage des Publik.
Ich möchte gerne wissen, wie wollen Sie die Leute abholen? Wir wollen doch, dass mehr Leute geimpft sind.
Mache ich doch. Die Geimpften können in das also Schwimmerbecken und die Ungeimpften gehen ins Nichtschwimmer.
Ja, also Lauterbach hat halt einen Nicht-Schwimmer-Vergleich in einem Schwimmbad gebracht. So, war ein bisschen wirr und war natürlich mit anderem Bildmaterial noch zusammengeschnitten. Der sich da so königlich amüsiert hat, das war mal, ich glaube, aus dem niederländischen Fernsehen, uralt, bestimmt schon 20 Jahre alt, diese Szene. Und man hatte damals den Moderator, den es da gerade so herzzerreißend, was den übrigens einen Job gekostet hat, diese Szene, ja, ging damals durch die Medien. Er hatte halt Gesprächspartner und was ihm keiner gesagt hatte, ist, dass einer seiner Gesprächspartner halt eine sehr, sehr hohe Stimme hatte, weil er halt irgendwie Kehlkopfkrebs hatte und dadurch halt so eine elektronische Stimme hat. Und das wusste der schlichtweg nicht. Das hat ihm keiner gesagt, der hat vorher auch noch nicht mit dem geredet und dann sitzt er in der Talkshow, stellt ihm eine Frage und die Roboterstimme fängt an zu reden. Und der hat den einfach weggehauen vor Lachen, obwohl das total unanständig war. Es war eigentlich ein schlimmes Thema und so weiter und so fort. Und das tat ihm auch wahnsinnig leid im Nachhinein. Es hat ihn nicht davor bewahrt, seinen Job zu verlieren. Hat aber jetzt überhaupt nichts mit Karl Lauterbach zu tun. Ja.
Aber es ist gut, dass du das erzählst, weil deswegen haben die Leute dort in diesem Niederländisch-Studio auch alle so böse auf den Moderator geschaut und nicht mitgelacht. Das war jetzt keine Lust.
Wenn man das Video nicht kennt,
der Gast hat es eben erzählt über die Probleme, die er hat, dass er die ganze Zeit jetzt irgendwie mit seiner Stimme nicht mehr, und der lacht ihn halt aus.
Das ist
halt,
man muss da aber zur Verteidigung von diesem Moderator sagen, jeder, der einmal auf so einem Moderatorenstuhl gesessen ist und weiß, was ist, wenn die Kamera angeht und die gucken 50 Leute zu, dass das eine extreme Anspannung ist und dann fängt er da an zu piepsen, du bist total angespannt und das ist so eine Art Übersprungsreaktion, das ist eine Übersprungshandlung, ja. Das war nicht Absicht von dem, sondern die ganze Anspannung, die Aufregung hat sich bei dem da einfach in dieses Lachen, da ist halt alles raus, blöd gelaufen, Job weg, aber das war von ihm bestimmt nicht böse gemeint und derjenige, der das reingeschnitten hat, wollte das wahrscheinlich auch nur das vom Lauterbach dann einfach weiter dramatisieren. Und ich meine, es geht ja nur darum, was für einen Unsinn dieser Mann faselt. Und das ist den Reportern da bei der Bild-Zeitung auch klar geworden, diese sinnlosen Vergleiche und dieses ständige so, ja, wir müssen die Nichtschwimmer schützen, dass sie nicht ins tiefe Wasser gehen und das will keiner von uns und so weiter. Also, der Mann ist perfekt.
Ich fand den Vergleich aus seiner Sicht eigentlich gar nicht so blöd, ja. Die Geimpften und Ungeimpften mit Schwimmern und Nichtschwimmern und dann halt mit einem Schwimmbereich und Nichtschwimmerbereich zu vergleichen, ja. Ich verstehe schon, worauf der hinaus will. Aber er hat es halt wirklich überhaupt nicht geschafft, diesen Vergleich dann auch rüberzubringen, ja. Aber aus seiner Sicht heraus war der Vergleich gar nicht so schlecht. Also wenn man sich das selber ausgedacht hat.
Ich wäre so gern Mäuschen, weißt du, wie ist das, wenn der auf irgendwelchen Konferenzen ist, wo auch andere Gesundheitsminister sind, weißt du? Ich meine, man kann natürlich immer Politiker kritisieren, aber das sind natürlich auch viele, schon viele intelligente Leute auch am Start und ehrgeizig und weißt du, und dann alles. Und wie ist es da? Da hast du dann so einen Clown wie den Lauterbach und so. Und der ist aber immerhin Gesundheitsminister von Deutschland. Das ist jetzt in EU, ist er dann wichtig, dem seine Stimme hat gehört. Wie ist das da? Weißt du, wenn schon, hier ist er schon peinlich und du siehst so die Bildredakteure dann schon so betreten gucken. Aber wie ist es in so Konferenzen, wenn dann diese ganze Bullshit rauskommt? So? Wie hockst du da als Gesundheitsminister von Polen beispielsweise? Oder also denkst du, ey, was erlaube Lauterbach?
Also die Polen haben ja sowieso gerade der deutschen neuen Regierung gar kein gutes Attest auch ausgestellt. Ja, auch die haben den Vergleich, den wir heute schon mal angesprochen hatten, der deutschen Regierung im Prinzip schon mal um die Ohren gehauen. Also die deutsch-polnischen Beziehungen auch nicht gerade hier auf dem Höhepunkt. Aber gut, das werden wir ja hoffentlich alles dann nächstes Jahr erfahren. Für dieses Jahr war es das Jahr, obwohl wir nochmal auf Sendung sind. Das wollten wir ja nochmal darauf hinweisen. Morgen zum Silvesterabend sind wir ab, ach sag mal schon, ab 19.20 Uhr auf Sendung, ja, und berichten dann 4,5 Stunden.
Wir waren früher, der Junge ist auf 20 Uhr eingestellt.
Ja, immer diese glatten Zahlen. 9,11 Euro kostet das Comic und unser Silvesterjahresrückblick beginnt 19.20 Uhr. So, und bis Mitternacht werden wir natürlich den Silvesterabend senden. Wir haben uns viel vorgenommen. Es wird viele Gäste geben. Es wird Outtakes geben. Es wird Feuerwerk geben. Es wird ganz grandios. Ne? Also ab 19.20 Uhr am Silvesterabend auf Nuflix als diesjähriger Jahresrückblick 2021 ist es geplant. Und da würden wir natürlich uns sehr freuen, viele Zuschauer wieder begrüßen zu dürfen. Und man darf die Sendung natürlich dann auch, wenn man es morgen Abend nicht schafft, weil man Besseres zu tun hat, am Neujahr angucken. Ne? Da passt sie, glaube ich, auch noch ganz gut.
Mit dem Hangover.
Ein Hangover, um den Kater zu überwinden. Ja, aber wir sagen gleich noch dazu, es ist eine Aufzeichnung, es wird keine Live-Sendung, es gibt ein paar Stunden Versatz, aber wir geben uns natürlich trotzdem größte Mühe, dass das vom Timing her wieder so gut passt wie letztes Jahr.
Wenn es eine Live-Sendung wäre, dann wird es auch viel wilder werden, weil...
Ja, Live-Sendung zu Silvesterabend mit bestimmten Dutzend Gästen, die wir gefühlt dabei haben werden, wird schwierig, das dann live zu koordinieren, deswegen gibt es das als Aufzeichnung. Aber ja, also morgen Silvester 19.20 Uhr, der große Nuviso 2021 Jahresrückblick mit einer ganzen Menge Leuten. Seid dabei oder zieht euch später rein, Hauptsache ihr verpasst es nicht. So, jetzt habe ich meinen Disclaimer schon gemacht für dieses Jahr, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber wir sind ja morgen nochmal auf Sendung.
Ja. Also, Wix, mir können wir heute auch einen Deckel drauf machen, weil wir morgen dann eben so lange auf Sendung sein werden. Leute, dann würde ich sagen, danke für den Moment, danke für den Abend und für die Verarbeitung des Unverarbeitbaren. Ich wünsche euch noch jetzt eine schöne Nachtruhe und vor allem dann freue mich dann, wenn wir uns morgen... wenn wir uns morgen zusammensetzen und mit all unseren Freunden und Gästen Daniel Haas, Katrin Huss, Judy Merker, Alexander Kühn, Dominik Görlitz, Jascha Schmitz und die Mannschaft. Und Thomas Röper noch, genau. Und
Götz Wittleben.
Und Götz, alle sind wir am Start und dann ja, sehen wir uns einfach morgen Abend dann, oder?
Genau so sieht's aus.
Also. Dann kurz und schmerzlos.
Und vielleicht noch ein Tipp. Ich habe mal bei mir gesucht, weil dieses Jahr ist es ja verboten. Ja, ich habe tatsächlich noch ein paar.
Ey!
Boah! Drüber noch.
Das ist ja heiß begehrte Ware, ja.
Du hast noch Böller.
Ich habe
auf eBay höchstbieten versteigern soll.
Ja, nee, ganz ehrlich. Jede Zündschnur, die ich am Freitag anzünde, ist für mich eine persönliche politische Protestnote.
Ja. Außer die raus. Man muss jetzt nicht öffentlich sagen, weißt du, weil wenn im ganzen Landkreis Leipzig-Nord nur eine Rakete hochsteigt, so von einem Ort. Also
es wäre auch ganz ehrlich mein Aufruf, lasst's krachen, ja, lasst's krachen, bitte lasst's krachen. Und ich weiß, wir hatten die Diskussion schon oft wegen Vögeln und Tieren und Hunde sind verschreckt und Babys weinen, ich weiß, aber irgendwie ist es halt ein politisches Statement geworden, so eine Rakete in den Himmel zu schießen, ja. Und ich würde mir einfach freuen, davon viele... möglichst viele, zumindest hier um Mitternacht, einfach wenigstens nochmal zu sehen, okay, man ist nicht allein. Aber natürlich, die meisten haben keine. Ne? Zum selber basteln will ich jetzt nicht aufrufen.
Die Raketen
dafür. Ich habe das früher gemacht und geliebt. Ja, anderes Thema.
Anderes Thema, Cut, Schnitt. Die Jugendsünden, also das Teenager.
Wir hatten immer... Wir haben
Böller so aufschneiden und so,
Schwarzpulver
sammeln, kumulieren, großen Böller bauen, oh
shit. Du kennst doch die JVA am Kassberg in Chemnitz, da haben wir dann immer Feuerwerk gemacht, ja, und die haben immer gejohlt zu Silvester, ja, wenn wir dann mit unseren Raketen kamen.
Haben sie auf die Türme gezielt, oder?
Nein, wir haben die Knacht nicht begeistert, ja.
Also dann...
Das Publikum. So, bevor wir uns jetzt hier verlabern, Morgen 19:20, große Silvester-Jahresrückblick, da sehen wir uns schon wieder. Deswegen machen wir jetzt heute einen Deckel drauf. Danke euch. Und bis morgen.
Ich habe mal eine Rakete gehört. Kam die aus dem Studio?
Morgen, ciao.
Mach's den Deckel schon.